discothèque. J'ai tous vu son rond. Les petits Bluetooth portent son poutine d'hier. Baby Marciani Bluetooth box. Fais ce flanc, j'ai gagné de Baby Marciani Bluetooth box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro. Hey, hey Baby Marciani Bluetooth box. Die Bluetooth box. Fest und flauschig geht jetzt wieder los. Oh, 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 Baby Marciani Bluetooth box. Die Box, die Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Nun gab's einen dicken Break in deinem privaten Leben. Voll wenig rumgebumst, nicht mal auf der Weihnachtsfeier. 1,50 Abstand macht die Schmuse-Action echt nicht leichter. Du hast den Boomer Grinch, der macht dich stark. Mit den kleinen süßen Sismen an, die du so gerne magst. Mach die Akkus voll und drück den Bluetooth-Knopf. Hier sind Schulze, Böhmermann, mach einen Durchzug im Kopf. Ey yo, Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig geht jetzt wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Hallo.
Hey.
Hallo.
Wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Hier ist Fest und Flauschig.
Es ist die große Sonntagssendung. Jan, du siehst müde aus.
Ich bin total müde und guck mal, was ich für ein T-Shirt heute anhab.
Polizei!
Auf meinem T-Shirt steht heute Polizei drauf. Und das
Weil
sind immer
du
die
Fan
Tage.
Der Polizei bist.
Ja, das zum einen. Ich bin Fan von der Polizei und jede demokratische Institution ist nur so gut wie die Leute, die an sie glauben. Ist nun mal einfach so.
Ja.
Nee, und das ist dieses T-Shirt auf dem Wäschestapel. Wenn ich das raushole, weiß ich, ich habe lange nicht mehr Wäsche gemacht.
Ey, genau so eine Shirts habe ich auch. Das sind die alten Metal-Shirts aus den
90ern. Die Warn-Shirts kommen jetzt langsam bei mir auf dem Wäschestapel. Wenn du mich im Polizeishirt rumlaufen siehst, dann weißt du, oh, Kult Janni hat jetzt nur noch zwei Shirts im Schrank. Jetzt muss gewaschen werden.
Bei mir ist absoluter Notstand, gerade was Wäsche angeht. Die ganze Badewanne ist voll. Ich habe sogar geschafft, den Wäschekorb so voll zu machen, dass inzwischen die Wäsche in der Badewanne ist. Also hier ist euer Messi Olli Schulz und immer noch Saubermann Jan Böhmermann. Es ist heute der 11. April, kann man mal sagen, glaube ich. Es ist fest und flauschig. Ich verwahrlose. Du siehst aber halbwegs ausgeräumt auf.
Ich habe gerade geschlafen und ich habe diese Augenringe gesehen. Ich habe diese Woche das kann ich nicht erzählen. Doch, kann ich erzählen. Ich habe diese Woche von einem meiner Vorfahren ein Foto bekommen, von meinem Großvater, der schon lange nicht mehr lebt. Und da habe ich mich dann doch sehr erschrocken. Da ist er so 15 Jahre älter als ich und hat Augenringe, die wirklich, also ich werde wahrscheinlich in den nächsten Jahren Jan-Delay-artige Augenringe entwickeln, die ich dann unter einer speziell angefertigten, von so einer Azubi-Werkstatt geschweißten Sonnenbrillenkonstruktion verstecken muss, die extra für mich customized worden ist, weil die Augenringe so groß sind.
Ja, und ich sag euch mal eins, liebe junge Leute, die unsere Sendung hören, das Schlimmste am Älterwerden, ne, ist gar nicht das Älterwerden an sich, sondern dass man morgens im Spiegel guckt und merkt, man sieht, also ich jetzt als Mann, immer mehr aus wie mein eigener Vater. Und das ist das Schlimme. Und ja. Bei Frauen ist es wahrscheinlich genauso, dass man immer mehr, umso älter man jenseits der 40, sich doch physiognomisch, heißt das glaube ich, physiognomisch, immer mehr äußerlich seinen Verwandten annähert. Und irgendwann denkst du, nein, also das habe ich momentan ganz toll.
Ja, so schlimm ist es noch nicht ganz, aber ich bin tatsächlich diese Woche, wenn wir jetzt direkt zu Beginn euch so runterziehen, Leute, aber das wird dann vielleicht im Laufe der Sendung besser, wenn man sich das so therapeutisch von der Seele gesprochen hat. Ich habe so eine ältere Leute-Krankheit diese Woche bekommen. Mir tut ein Finger weh. Und zwar der Ringfinger an der rechten Hand. Und ich kann mir nicht erklären, woran das liegt. Einfach so, wenn ich fest was anfasse oder sowas, dann habe ich so ein leichtes Ziehen in dem Fingergelenk. Und ich habe mir von schon Leuten aus der Redaktion sagen lassen, ja Jan, das hatte mein Onkel mit 50 auch. Und da musste dann, ist eine ganz kleine Operation, dann geht das sofort wieder weg. Ich bin in so einer Phase, wo sich so die ersten alte Leute-Verletzungen andeuten oder Verschleißerscheinungen, wo man so Manschetten tragen muss. Oder es dann heißt,
ach, warte erstmal ab, bis beide Beine taub werden, wenn du zu lange in einer Position sitzt. Ja, das kannst du auch noch vor dir. Wenn du zu lange fährst, 2 Stunden Film und danach hat man so Holzbeine, so taube Beine, obwohl man nicht, also es ist zum Beispiel auch eine Sache, die im Alter immer mehr kommt.
Du, ganz kurz zum Thema Wäsche möchte ich einen Haushaltstipp direkt loswerden, weil du gerade von deiner Badewanne von Wäsche gesprochen hast und dem Wäschekorb, der überläuft. Ich habe eine ganz tolle, also jetzt mal wirklich ohne Witz, ich bin so ein bisschen auf den Spuren von Jean Pütz von der Hobbitheek. Weißt du noch, der Mann, der Ultra-Öko, der komplette Fundamentalist, der sich sein Waschmittel sich selber gemischt hat, ist inzwischen, glaube ich, in so einer Art Sextempel verschwunden in Köln.
ja, im hohen Alter noch sexuell aktiv gewesen. Weiß nicht, ob sie vielleicht.
Ich glaube immer noch. Ich durfte ihn noch mal kennenlernen. Vor einigen Jahren war er mal zu Gast im Neo-Magazin Royal. Da habe ich ihn mal kennengelernt. Eigentlich ein ganz fitter, netter Typ. Aber der hat ja immer so seine eigenen Sachen gemischt und hat immer gezeigt, wie man Waschmittel macht. Und ich wirklich, es wirklich war, ich bin Essig. Jetzt seit der Pandemie, ja, konzentrierte Essigsäure, nicht Essigreiniger, sondern Essigessenz gemischt mit meinem Wundermittel, Natron, also Bax oder Soda, Waschsoda. Da habe ich jetzt inzwischen von vielen Hörern den Tipp bekommen, dass man das auch in Kilopaketen kaufen kann bei Amazon. Habe ich direkt gemacht. Ich habe mir so eine Kilo, 10x1 Kilo Palette geholt und Essigessenz und damit, ausschließlich damit wasche ich meine Wäsche und das ist wirklich, das riecht wirklich wie im Hotel hinterher.
Auch wirklich? Gut. Ja. Ich habe es einmal gemacht, Jan, mit Essigessenz und ich finde, meine T-Shirts haben wie so ein alter Popel gerochen danach. Ich fand es echt nicht gut.
Nee, du musst
ich
das mischen mit Backnat, mit Natron. Du musst beides zusammen reintun.
Okay, das habe ich nicht gemacht. Ich habe nur Essig reingemacht.
Und es ist wirklich
Balsamico-Essig habe ich reingemacht.
Genau, Balsamico-Essig und einfach ein bisschen Vanillezucker. Und dann mal gucken,
und noch ein paar Oliven mit rein und ein paar Zwiebeln und dann noch so ein paar
Bruschetta-Wäsche.
Genau, also ich bin zum Tabasladen gegangen einfach.
Nee, aber es funktioniert tatsächlich. Diese Mischung aus Natron und aus Essigessenz, das hat, die Wäsche riecht total neutral und wenn man sie über Nacht einweicht, meine Waschmaschine, ich habe so eine App-Waschmaschine, die man mit dem WLAN koppeln kann und so, wo man dann immer von unterwegs aus, auch wenn ich, keine Ahnung, ich fliege nach Gran Canaria und kann gucken, was meine Waschmaschine macht und so. Und da kann man über Nacht dann mit Essigessenz und Natron auch einweichen und danach zum Beispiel riechen diese ganzen Stinke-Shirts, die man nie anziehen möchte, weil da der Metal-Schweiß von 10 Jahren drin ist. Ja. Die werden danach, sind wie neu.
Ja, genau sowas habe ich. Ich bin gerade in der Phase, in der ich nur noch alte Metal-Shirts und Tour-Crew-Shirts trage, die ich aus vor 10, 15, 20 Jahren gesammelt habe, weil ich dachte, irgendwann haben die mal einen Wert. Inzwischen sind die verwaschen und wenn ich die trage und in den Spiegel gucke, sehe ich einfach aus wie ein Berufsjugendlicher. Mhm. Es hat nichts mehr, also es ist einfach, man muss dann Pullover auf alle Fälle drüber ziehen. Naja, es sind eure kleinen Houseboys, die euch Tipps geben für die Woche, für den Alltag, weil das ist das, wo man sich momentan am meisten aufhält, zu Hause. Ich jedenfalls. Ich bin die ganze Zeit hier gerade, höre Musik, lese Bücher. Ich lese gerade ein Spitzenbuchchen, ganz kurz mal für alle. Das heißt, die Heilung der Welt. Es geht um das goldene Zeitalter der Medizin zwischen 1840 und 1914. Da ist so viel passiert. Geschrieben hat das Buch Ronald D. Gerste. Zum Beispiel einer der großen Gamechanger in der Medizin, über den wir auch geredet haben, war die Narkose, die hier auch ausführlich besprochen wird natürlich. Röntgen war natürlich auch the next level thing. Und es wird auch ganz interessant darüber geredet, über die Zeit, als Sigmund Freud wirklich gedacht hat, dass Kokain die große Rettung wäre gegen Depressionen. Sehr interessant geschrieben, sehr lustig, sehr informativ, die Heilung der Welt und auch der erste Arzt, der dann mal entschieden hat, man sollte nicht gleich jeden Angeschossenen amputieren oder ähnliches, sondern man könnte auch mal überlegen, dass man irgendwas vom Körper noch behält und da sind wirklich krasse Sachen passiert, genau in dieser Zeit und ich finde das ziemlich interessant und die Narkose war natürlich wirklich ein Next Level.
Ja, und vor allen Dingen
Zahnärzte, du konntest vorher nichts an den Zähnen machen. Deine Zähne sind vergammelt und verfault und es gab keine neuen. Waren sie einmal weg, blieben sie weg. Weißt du, wie viele zahnlose Leute früher einfach rumgelaufen sind? Es gab keine Möglichkeit.
Ja, und ich finde diese Geschichten so schrecklich, dass es tatsächlich dann Leute, die wohlhabender waren, sich Gebisse gebaut haben aus Zähnen, die sie zum Beispiel in Amerika, gibt es ja das die Geschichte von George Washington, der angeblich ein Holzgebiss gehabt haben soll, weil er so schlechte Zähne hatte, alles weggefault. Das stimmt nicht ganz. Der hatte ein Gebiss, was zusammengesetzt wurde aus Zähnen, die von Sklaven tatsächlich gezogen wurden und die wurden dann eingebaut, weil Zahn ist ja, das ist ja ein sehr haltbares, festes Material und das wurde in Gebissen verarbeitet, Zähne von anderen Leuten, die du dann getragen hast, die teilweise eben Menschen bei lebendigem Leibe rausgezogen wurden, Sklaven. Das ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Ja, und ich finde es toll, wie Mediziner anfangen mit den Narkosemitteln zu experimentieren und ich muss sagen, die Mediziner, die ich so kenne, das sind Leute, die schon im Studium lernen, dass man gewisse Dinge, bevor man sie am Patienten testet, erstmal selber ausprobiert. Am Anfang sind es...
Und da große Freude dran entwickelt vielleicht, wenn man Pech hat.
Also das ist wirklich, ich glaube... Ich glaube, es gehört so ein bisschen zum Arztberuf mit dazu. Und wenn man es irgendwie einigermaßen ernst meint, dann ist man da wahrscheinlich auch noch natürlich Wissenschaftler. Ich sehe das zum Beispiel jetzt in der Pandemie. Das finde ich total faszinierend, wie wahnsinnig gut vernetzt Ärzte untereinander sind und wie die Progression in der Behandlung zum Beispiel von Covid-19 oder der Erkennung oder über die Schutzmaßnahmen in der Pandemie, wie sich das innerhalb von teilweise im Wochenrhythmus verbessert hat und wie sich da Ärzte regelmäßig drüber austauschen. Und deswegen steht in dem Buch wahrscheinlich auch drin, dass Medizin in so kurzer Zeit einen derartigen Fortschritt gemacht hat. Ja. Und ich weiß noch zum Beispiel Ende der 90er Jahre, mein Vater ist ja an einer Krankheit gestorben, die heutzutage zwar auch noch schlimm gewesen wäre, aber viel einfacher heilbar gewesen wäre. Oder
kommt drauf an, würde ich sagen.
Naja, nein. Also, das kommt auf den Typ natürlich an, aber es ist trotzdem bei allem Tragischen und allem Traurigen, was da passiert, hat sich das stark verbessert. Krankheiten wie Multiple Sklerose zum Beispiel, die sind inzwischen die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, übt damit ein Ministerpräsidentenamt aus. Das war vor 20 Jahren undenkbar. Die Fortschritte sind so unglaublich. Diese mRNA...
Ja, genau in dieser Zeit, das Buch, also die Heilung der Welt, das würde ich dir auch ans Herz legen. Ich weiß, da wirst du immer was
finden. Ich lese das total gerne. Hast du
The Nick gesehen? Wusstest du zum Beispiel, dass Marie Curie, ich habe nämlich das ist schon ein bisschen länger her, die Biografie von der berühmten Physikerin Marie Curie gelesen. Und die ist im Ersten Weltkrieg mit einem Röntgenwagen gefahren und hat unfassbar viele, sie hat nicht operiert, sie war Physikerin und jetzt keine Ärztin, aber sie ist mit einem Röntgenwagen, die waren nämlich damals wahnsinnig selten. Es gab nur 2 oder 3 Röntgenwagen damals. Ne? Und die ist dann halt hingefahren, hat viele Versehrte auch dadurch retten können, beziehungsweise den Ärzten geholfen, indem sie mit dem Wagen rumgefahren ist und Leute dann Schussverletzungen und ähnliches herausfinden konnten. Das war wirklich eine krasse Zeit. Und wenn man sich mal bewusst wird, was es alles vor gar nicht so langer Zeit noch nicht gab, dann kann man sich sehr dankbar schätzen, dass die Medizin und das ist so eine Schritte. Früher waren Ärzte auch echt Metzger und Schlachter. Ich meine, ganz ehrlich, die wurden aus ähnlichen Berufen damals herangezogen, vor allem auch im Ersten Weltkrieg, um da dann Beine oder ähnliches abzuhacken. Und es ist doch ganz gut, dass es einen wissenschaftlichen Fortschritt gab. Ja. Und das ist hier sehr, sehr gut beschrieben in diesem
Buch. Ach toll, super interessant. Finde ich total spannend. Die Fernsehserie The Nick haben wir, glaube ich, vor vielen Jahren schon mal empfohlen.
Stimmt.
Die auch sehr zu empfehlen ist. Charité, die so ein bisschen so ein deutscher Rip-Off von The Nick ist, kann man auch gut gucken. Da geht's auch so ein bisschen um Medizingeschichte. Interessanterweise ist es ja zu einer Zeit gewesen, wo auch wirklich...
Du meinst Nip-Tuck oder was?
Nein, The Nick.
Ja, habe ich auch gesehen.
New Yorker Hospital, Knickerbocker Hospital, eines der ersten Krankenhäuser der Welt. Und dieses Charité-Ding, was in ARD lief, das ist auch so ein bisschen so ein Cloud-Rip-Off. Olli, ich habe ein bisschen was auf dem Zettel stehen diese Woche. Zum einen haben wir uns diese Woche verabredet zum gemeinsamen Doku gucken. Wir müssen auch noch ein bisschen... Ich bin heiser heute.
Ja, ganz kurz, einmal ganz vorneweg, fang du gleich an. Conspiracy, Seaspiracy musst du dir nicht mehr angucken. Ich habe viele Nachrichten bekommen von vielen Leuten, habe auch viel darüber inzwischen gelesen. Mhm. Auf der Greenpeace.org-Seite ist ein ziemlich interessanter Bericht, der die Doku nicht verreißt, aber auch sagt, dass sie relativ einseitig ist und dass es ein lähmendes Gefühl hinterlassen wird, dass man keinen Fisch mehr essen sollte, was allerdings auch Quatsch ist. Wenn ihr euch wirklich damit weiter auseinandersetzen wollt, dann schaut, lest mal auf der Greenpeace.org-Seite den Bericht über Seaspiracy, den fand ich sehr aufschlussreich. Es gibt kritische, aber auch positive Töne dazu. Ganz viele Leute haben jetzt zu der Doku geschrieben und es ist nun mal so, ich habe sie gesehen, war sofort berührt davon und so ist es natürlich oft so, dass man sich dann fragt, was ist jetzt wahr und was nicht. Sie war sehr überzeugend gemacht, auch viele Sachen sind nun mal wahr da drin, aber auch nicht alles. Das ist manchmal das Problem, glaube ich, generell, was man mit so Netflix-Dokus oder so hat. Wobei ich sagen muss, beim Hausboot war nichts gescriptet.
Der ganze Hass, dieses ganze Chaos,
doch,
die Verzweiflung.
Das war nur mein cholerischer Anfall, der war gescriptet.
Die unsympathischen Sachen waren gescriptet.
Ja, weil ich wollte mich mal von der anderen Seite zeigen. Kann nicht sein, dass alle mich...
Genau. Ich bin heute heiser. Ich muss dir sagen, ich habe diese Woche zum ersten Mal, ist mir wirklich so richtig, ich kann da nicht näher ins Detail gehen. Es ist wirklich...
Wieso kannst du nicht näher ins Detail
gehen? Nee, aus teilweise auch juristischen Gründen. Ich habe diese Woche wirklich, muss ich sagen, mir ist richtig die Hutschnur geplatzt. Ich habe diese Woche richtig mir mal wahrscheinlich auch den Ärger von oder so die Wut von so 10 Jahren... einfach mal so von der Seele geschrieben und habe diese Woche ich habe mich auch echt entschuldigt hinterher, eine sehr laute, sehr unangenehme, mir wirklich, ich wach manchmal nachts auf und schäme mich dafür, einen Ausfall gehabt.
Beruflich oder im privaten Bereich?
Ist im privaten Bereich gewesen, deswegen will ich da nicht näher drüber sprechen, aber du bist doch jemand, der eher impulsiver ist, ich will, von uns beiden bist du der Gefühlsmensch auf jeden Fall, würde ich sagen. Du bist das Herz, ich bin mehr so die Milz. Oder so.
Ich bin allerdings nicht, wenn es richtig drauf ankommt, kein Choleriker, auch wenn man das vielleicht nach der Doku denken könnte, sondern ich mag das gerne, ich kann auch sehr gerne laut sein, schreibe bestimmt auch mal rum. Allerdings bin ich Vater einer Tochter und ganz ehrlich ist mir das zu sagen, ich möchte nicht von meiner Tochter als Schreihals rüberkommen. Deswegen ist es eine Sache, die ich bestimmt in mir habe, ab und zu mal zu brüllen, allerdings auch wirklich in Situationen, wo es vielleicht auch angebracht ist und wo jetzt vielleicht niemand in der Nähe ist. Aber auch eigentlich weiß ich bei wichtigen Situationen, ich hatte letzte Nacht, wenn ich das zuerst erzählen darf,
gerne.
Eine ganz schlimme Situation. Ich bin um 2 Uhr auf dem Sofa aufgewacht, weil Juri vor mir stand, mit großen Augen und hechelnd. Ich wusste sofort,
hatte er deinen Penis im Mund?
Nee, zum Glück noch nicht. Er weiß nicht, wie man die Hose aufmacht. Sonst Naja, auf alle Fälle musste er nochmal raus. Habe ich gesagt, komm Junge, wir gehen nochmal raus.
Aber das bringe ich ihm auch noch bei.
Das dauert halt alles seine Zeit. Ich meine, ich habe mir den Hund nicht umsonst geholt.
Oh, ja, sag mal, was? Also er hechelte vor dir, stand um 2 Uhr nachts.
Naja, es war ein
Augenblick. Ist aufgewacht.
Der ist, ich glaube, schon über ein Jahr jetzt. 14 Monate ist dieses Tier bei mir. Und
du hast ihn aus dem Tierheim geholt, ne?
Tierheim Dog Rescue. Es ist also aus einer Rettungsorganisation habe ich diesen Hund vor 1,5 Jahren, vor 15 Monaten geholt. Juri habe ich auch jetzt ein paar Mal drüber geredet. Der geneigte Zuhörer kennt die Geschichte. Juri und ich sind ein enges Team, vor allem momentan. Aber es war eine harte Arbeit. Ich habe das hier auch nicht alles in der Sendung erzählt. A, weil es dich langweilt und B, weil ich auch nicht immer 1000 Ratschläge von anderen Hundebesitzern bekommen möchte. Also ich kann es mal kurz erzählen. Ganz am Anfang hat Juri mir auch mal ins Gesicht gebissen. Er ist einer Freundin von mir 2-mal weggelaufen. Ist ein absolutes Traumatier, ein Fluchttier gewesen. Aber es war eine Arbeit und mit viel Liebe und Geduld kriegst du dieses Tier auch wirklich an deine Seite und kriegst es denn, dass es ein stabiler Typ wird, so wie ich. Und es läuft seit Monaten gut. Wir haben eine richtig gute Zeit. Letzte Nacht gehen wir raus, weil Juri mich mit großen Augen anguckt. Ich gehe hier um meinen Block und dann treffe ich den Typen, den ich ab und zu treffe, mit seinem Schäferhund, der nur nachts mit dem Schäferhund rausgeht. Und jeder Hundebesitzer kennt das. Die Typen, die so einen krassen Hund haben, der abgerichtet ist oder der auf alle Fälle immer bockig ist. Deswegen gehen die Typen nur nachts raus, meistens so Ketteraucher, stehen irgendwo. Der Typ steht an der Ecke, ich komme mit Juri vorbei und der Schäferhund von dem dreht durch, ohne Ende. Und Juri bellt natürlich auch, hat aber Angst und wir gehen schnell vorbei. Auf einmal lässt der Typ den Hund los. Und der Hund rast volle Pulle auf Juri.
Wie absichtlich oder versehentlich?
Na, ich weiß es nicht genau. Ich glaube aber, dass es versehentlich war. Anders kann ich mir vorstellen. Der Typ ist trotzdem suspekt mit so einem, ich finde so Leute mit so einem Hund, der so mega aggressiv ist und den man nicht abrichten kann und mit dem man nur nachts draußen ist, irgendwie fragwürdig. Ich glaube, dass man die meist, also, der Hund rast auf Juri los und das Einzige, was du dann machen kannst, ist, deinen Hund auch loszulassen. Hätte ich meinen Hund an der Leine gehalten, dann wäre dann der auf den losgegangen. Der hatte auf alle Fälle die Zähne gefletscht. Juri haut ab, die Straße runter, der Hund hinter ihm her. Ich brüll den Typen an, halt deinen Hund fest und renn hinter den beiden Hunden her und versuch noch mit einem Fuß den Hund von dem Typen zu treten, die Beine wegzutreten, damit er aufhört, Juri hinterher zu laufen. Klappt aber natürlich nicht, weil er schneller war als ich. Und dann rast dieser Hund hinter Juri her und ich hinter in den Straßen. Und ich weiß genau, wie schwer das ist, dem wieder. Es war nachts um 2. Ich rast durch die Straßen, brüll, Juri! Volles Chaos. Und irgendwann hat Juri dann Stopp gemacht, weil der andere Hund auch gemerkt hat, dass es nicht so richtig geil ist, was ich hier gerade mache, und abgelassen hat. Und dann saß ich da morgen nachts um 2 mit meinem Hund, Sonnenpuls. Und dieser Typ, dann habe ich heute Morgen meine Nachbarin getroffen, die es mitbekommen hat, die auch einen Hund hat, und meinte, der Typ ist hier sowieso so krass verschrien, weil der Hund dauernd irgendwie abhaut von dem und andere Hunde beißt. Und ich weiß, dass ich das klären muss, weil der wohnt hier in meiner Nachbarschaft. Und ich weiß, dass das nicht damit geht, dass ich den anschreie oder dem Ding ziehe oder sage, pass auf, noch einmal. Aber der Typ ist so ein schwieriger Typ, das weiß ich genau. Der wohnt da alleine mit seinem Hund in so einer Männer-WG. Aber ich muss heute Abend nach der Sendung, weil ich weiß immer, ab 0 Uhr ist er draußen, mit dem Typen das Gespräch suchen. Und das dann, muss ich auf eine vernünftige sagen, Art und Weise machen.
So nach dem Motto, lass deinen Hund jetzt mal in Zukunft an alleine oder was war denn da los oder war das Absicht? Ist das so ein Gespräch?
Ich muss ihn erstmal fragen, was das war. Auf alle Fälle gibt es mehrere Leute in meiner Nachbarschaft, die schon ähnliche Probleme haben. Und ich habe überhaupt gar keinen Bock da drauf. Aber ich weiß genau, dass dieser Hund echt krass ist von diesem Typen. Und das wird heute Abend, weil wir nehmen um 21.25 Uhr jetzt auf, mein großes Gespräch werden. Und ich hatte so eine Wut gestern natürlich, wenn ich sehe, wie mein Hund, dem ich da irgendwie mit Liebe seit einem Jahr irgendwie alle Aufmerksamkeit gebe und hart dran arbeite, wie dieser Hund da gejagt wird. Und natürlich wirft das meinen Hund um Lichtjahre zurück. Der ist so ängstlich gewesen. Der stand ganz kurz, wir sind wieder reingegangen bei uns ins Treppenhaus und der stand so eine halbe Minute vor der Tür. Ich lasse ihn immer schon von der Leine und guckt mich an und hat kurz überlegt, komme ich jetzt mit rein oder haue ich einfach ab? Also, ich glaube, ich suche mir nochmal ein neues Härchen. Ach, egal, das war auf alle Fälle letzte Nacht.
Ich hatte einen Puls gehabt. Ich kann nicht verstehen, meine Brüllerei hatte auch was mit einem Tier zu tun tatsächlich. Ich sag dir ehrlich, woran es lag. Ab und zu habe ich in meiner Fernsehsendung, muss ich Sachen machen, die ich total gerne mache, weil ich ja weiß, ich bin wie Lars Eidinger eigentlich. Ich bin ein körperlicher Typ. Wenn mir jemand sagt, wenn ein Regisseur sagt, Böhmi, steck dir was im Po oder scheiß auf die Bühne oder hol einen Pillemann raus in der Oper oder sowas, kein Problem. Mach ich. Ich hatte jetzt eine kleine Szene, wo ich für meine Sendung, die am Freitag lief, musste ich nackt mit einem Leguan in einer weißen Hohlkehle sitzen. Eine Leguan ist eine Echse. Eine weiße Hohlkehle ist ein Studio, was komplett aus weißem Stoff besteht, wo man die Ränder nicht sieht. Das ist sehr stark ausgeleuchtet und sieht dann so aus, als sitze ich in einem weißen Raum. Der Leguan musste genau so vor meinem Penis positioniert werden, dass niemand meinen Hodensack sieht.
Für was war das denn jetzt?
Ist egal, ich habe da noch so nebenbei so ein Side-Business am Laufen bei OnlyFans. Das ist, da möchte ich jetzt nicht drüber reden.
Ach, das ist das Ding, ja, warum jetzt die Leute jetzt, auf OnlyFans zu tischen.
Okay. Das möchte ich. Also ich saß auf jeden Fall in dieser, es ist wirklich auch kein Witz, ich saß in dieser Woche nackt in einer Hohlkehle mit einem Leguan vor mir vor einer Kamera. Und das Problem war, dass der Leguan musste so positioniert werden, dass niemand meinen Penalbereich, wie der Arzt, wie der Penal oder der...
Aber war ein großer Leguan gewesen, ne?
Das ist ein sehr großer Leguan gewesen. Zwei waren Komodo-Varan. War ein Komodo-Varan. Testikolo-Varan war das. Und der ist, nee, das war ein ganz normaler Leguan. Und ich hatte mich im Vorhinein, ich habe schon gesagt, Leute, ich mache gerne solche Sachen. Ich hänge auch an irgendeinem komischen Bergsteigergestell, hänge ich einen halben Tag an der Decke rum, weil ich mich dann irgendwie fühle wie Helene Fischer beim Winterkonzert. Mache ich total gerne alles. Wenn's der Sache dient, habe ich also gesagt, mache ich gerne Nacktaufnahmen mit mir immer. Und dann sitze ich in der Hohlkehle. Der einzige X-Faktor, den ich nicht gedacht habe, ist, dass ein Leguan nicht das apathische, laid-backe Reptil ist, für das man den Leguan halten könnte, sondern auch ein Leguan ist ein Fluchttier. Der Leguan, erstmal saß ich da komplett nackt in dieser Hohlkehle. Dann kam der Tiertrainer rein, der hatte schon so Adlerhandschuhe an, weil ich dachte, weißt du, so diese, wie aus dem Adlerzirkus oder sowas, wo dann die immer so Sachen fliegen lassen, dann landen die auf so einem Handschuh. Und dann schon, warum hat denn der so Handschuhe an? Meinte, ja, der hat schon so lange Fingernägel und der kratzt dann so. Und dann ist der Leguan mal original, war der vom Körper mal, sag ich mal, so 50 Zentimeter und hatte nochmal einen 70 Zentimeter langen Schwanz. Das war ein riesen Viech. Und dann war das Problem, dann war der Boden so glatt und der Leguan hatte so ganz lange Fingernägel. Ich mach mal kurz das Geräusch eben nach, warte mal. Also es klang ungefähr so.
Das Geräusch mag ich gar nicht.
Auf dem harten Krallen. Boden. Genau, und das hat ihn total nervös gemacht und das ist ohnehin, gibt ja den Satz vom Film, Dreh mit Tieren und Kindern immer schwierig. Unberechenbar, du weißt nie, wie lange es geht, du kannst es nicht kontrollieren und das ist mit Tieren natürlich auch noch, muss man wirklich darauf achten, dass man da irgendwie die Tierschutzregeln einhält und dass es nicht das Tier zu sehr stresst. Der Tiertrainer war ganz toll, hat dann irgendwie den Leguan und dann saß der Leguan vor mir, war dann ideal, aber ich an der Stelle, da macht die Kamera, macht Tien die Kamera an, Kamera geht an, Leguan läuft weg. Und das, also wir mussten wirklich, ich musste einen Satz sagen, einmal schnipsen und der Leguan musste vor meinem Penis sein, damit niemand den Penis sieht. Das ist auch an mir soll es nicht liegen, sag ich nochmal.
Der Leguan aber war schuld.
Nein, es gibt, das wegen dem Penis, es gibt nur Bestimmungen leider, immer noch leider, dass man nicht seinen Penis zeigen kann im Fernsehen. Ja. Leider immer noch. Jugendschutz, leider. Das wäre
deine große Stunde schon lange gestartet.
Genau, auf jeden Fall lief der Leguan immer weg. Und dann, das war nicht so schlimm, dann, als er immer panischer wurde und immer ängstlicher, wurde ich natürlich auch immer ängstlicher, weil so ein Leguan ist auch nochmal was anderes als was alles andere. Ich hatte mal ein Chamäleon in der Sendung und das Chamäleon, als Dr. Mark Benecke da war, hat eine Assel weggefressen. Da hatte ich eine derartige Angst, weil mir sind Reptilien echt nicht geheuer. Und dem Leguan hat man angesehen, ich bin ihm auch echt nicht geheuer. Und dann entwickelte sich da in dieser, und ich war nackt, wirklich nackt, saß ich in diesem Ding und beobachtet von 50 Leuten und so drei haben auch so Handys rausgeholt, um so Fotos zu machen für ihren privaten Instagram-Account, falls eines...
Und dann ist ja die Hutschnur
geplatzt. Habe ich einen derartigen Stress gehabt und dann ist ja irgendwann der Leguan auf mich gelaufen. Da ist der Leguan... Hast du dieses Video gesehen, wo der Leguan das Getränk... Leguan, so ein großer Varan...
Ja, der
im Supermarktregal hochgekrabbelt ist. Alter, original das, Vieh. Nur ich war das Supermarktregal und der Leguan war halt... Und ich war nackt. Ich hatte also diese Woche einen nackten Leguan auf mir drauf, der in meinem Schambereich versucht hat, mit seinen langen Krallen so Räuberleider zu machen.
Warum machst du so einen Scheiß, Jan? Ganz ehrlich.
Der Dreh ist außer Kontrolle. Und dann bin ich einfach aufgestanden, hab dem Leguan ist nichts passiert, aber ich hatte eine derartige Angst und Panik, dass ich dann leider den erstbesten Mitarbeiter, muss ich sagen,
nackt mit wedelndem Schwanz angeschrien hat.
Ja, und ich sagte, es kann daran liegen, ich habe deswegen vielleicht geschrien, weil meine Autorität durch meine Nacktheit untergraben wurde. Ich kann dir, also, wenn du mal jemanden anbrüllen solltest, wenn du mal Angst hast, ist es dabei nicht dienlich, wenn man nackt ist.
Das ist nicht ganz bestimmt nicht.
Auf jeden Fall.
Das ist sehr, sehr tragisch.
Und deswegen war ich die ganze Zeit heiser, bin immer noch heiser, tatsächlich zwei Tage später. Und das tat mir dann total leid, ich habe mich auch echt entschuldigt und so. Aber das war wirklich eine totale Stresssituation für mich und den Leguan. Und der Leguan konnte, ich habe letztlich für den Leguan und für mich gebrüllt, dass ich das unangenehm fand. Ich fand das einfach unangenehm. Und ich mache echt jeden Scheiß mit.
Für den Leguan und für dich stark gemacht.
Ich mache echt jeden Scheiß mit, aber eine halbe Stunde nackt mit dem Leguan im Studio zu sitzen, angeguckt zu werden, und dann haben die Leute auch nicht mal, am Ende nicht mal versucht aufzuhören zu kichern. Nicht mal sich bemüht zu verstecken. dass sie das lustig fanden.
Ich weiß auch nicht, ob ich das auch schaffen könnte, nicht zu lachen, wenn ich das sehen würde. Wie du dann nackt mit dem Lego. Also wirklich.
Aber du kennst diese Situation. Wir haben mal bei Radio 1, weißt du noch, dieses Fotoshooting, wo du auch jongliert hast mit den Zitronen und so für Radio 1. Und das ist ohnehin so. Ich weiß auch gar nicht, wie die Tochter von Heidi Klum das überhaupt macht. Warum die jetzt auch Model werden möchte, weil das sind Situationen, das verstehe ich nicht, warum man sich als Mensch da freiwillig reinbegibt. Man wird angeguckt von Leuten die ganze Zeit und das ist ohnehin eine Stresssituation. Ich weiß noch, wie gestresst du warst, als wir dieses Jonglier-Ding.
Ich bin aber auch kein großer Freund.
Da hast du den Fotografen, hast du so fertig gemacht. Da habe ich dann so einen Beschützerinstinkt gehabt für den Fotografen.
Das mache ich ganz häufig leider, Fotografen fertig. Weil ich finde, die kann man auch fertig machen. Es gibt so viele von denen. Es gibt so wahnsinnig viele Fotografen, so viele ambitionierte Fotografen. Und nie werden die Bilder von uns auf deren Facebook- oder Instagram-Seiten zur Bewerbung, sondern immer nur Fotos, Bumsfotos von so Frauen in so eingeölten Körpern oder so. Und dann machen die zwischendurch mal so ein Foto für uns und kassieren da die Kohle mit und widmen sich dann wieder ihrem erotischen Hobby. Apropos erotisches Hobby, Otto war gestern bei Germany's Next Topmodel.
Ja, hab ich auch gesehen. Fand ich schwierig. Ich verstehe nicht, was das für eine Verbindung ist. Ich finde Otto sympathisch und so, aber es war ein bisschen, man merkte, dass die Mädels absolut keine Ahnung haben, wer das ist. Also absolut nicht.
Nee, ich habe das nur ganz kurz mal reingeguckt. Ich wollte das auch nicht weitersehen. Jan, weißt du, wie der neue Slogan von der AfD ist? Ganz was mal anderes Thema. Die haben einen neuen Slogan.
Weiß nicht, wie ist der neue Slogan von der AfD?
Deutschland aber normal. Das soll der neue Slogan sein, habe ich gerade eben gelesen. Deutschland aber normal. Dann können wir unsere Sendung heute Podcast aber normal nennen, finde ich. Oder?
Was heißt denn normal?
Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es nicht. Deutschland aber normal. Das ist der neue Slogan.
Das ist so ein bisschen. Aber ist das nicht so? Ist das so eine, wenn Geschichten so, wenn Marken wie zum Beispiel die AfD so eine neue PR-Stufe zünden? Also aber auch irgendwie so Restaurants
zünden ist gut.
Ja, denen es nicht so richtig gut geht. Oder weißt du, wenn du merkst, so ein Betrieb kriselt und dann kommt einer ran und muss denkt einen neuen Slogan sich aus oder ein neues Logo oder sowas. Immer eine scheiß Idee eigentlich.
Es ist generell scheiße, natürlich. Aber die Idee ist natürlich scheiße, zeigt auch, dass die natürlich durch sind. Hast du gesehen, Frauke Petrich bei Kurt Krömer zufällig in der letzten...
Habe ich leider nicht gesehen. Ich gucke ja leider gar keinen Fernsehen. Ich finde das Medium ekelhaft. Und
ich habe das auf YouTube geguckt.
Ach so, na das geht. Habe ich nicht gesehen.
Ganz kurz nochmal zu Marie Curie zurück, der berühmten Physikerin. Nachdem ich die Biografie gelesen habe, habe ich auf YouTube geguckt nach Aufnahmen von ihr. Es gibt nur eine einzige Aufnahme, wo sie spricht und redet. Ich glaube, das war nach der Auszeichnung. Sie hat doch den Nobelpreis bekommen.
Hat den Nobelpreis bekommen, genau.
Und danach gibt es eine Aufzeichnung. Und ich dachte, wollen wir heute die großen 5 Ereignisse oder Personen aufzählen, von denen wir gerne auf YouTube eine Aufzeichnung finden würden?
Oh, das ist aber sehr, oh Gott, da muss ich mir mal wirklich reindenken. In diesen,
kurzfristig.
Ich finde da jetzt nicht viel Spaß, darüber nachzudenken. Ich würde das gleich nochmal in der Zwischenzeit besprechen, wenn wir eine kleine Musikpause machen. Ich habe noch ein paar Sachen.
Es ist die gläserne Sendung, ja. Wir können Vorschläge machen, sie müssen nicht angenommen werden. Das ist mir gerade eingefallen.
Ja, ich weiß nicht, weil ehrlich gesagt alles, was ich gerne sehen möchte auf YouTube, finde ich auf YouTube. Das ist ja das Tolle an YouTube. Es gibt eigentlich nichts und ab und zu dann gehst du sonst
Mozarts letztes Konzert zum Beispiel, hätte ich mir gerne mal angeguckt. Ja. Oder generell von Mozart eine Aufnahme.
Weißt, ich habe doch mal Leck mich am Arsch von Mozart diesen Choral auf die Liste getan. Mozart war einfach ein Ficker. Er war einfach ein Ficker. Ich habe übrigens, da kann ich nicht drüber reden. Ich habe mir viele alte Bücher bestellt über eine historische Begebenheit, die ich so faszinierend finde, das habe ich wirklich lange nicht mehr gehabt. Das letzte Mal, ich habe 4 Semester Geschichte studiert in Köln. Und zwar aus diesem Impuls, dass ich irgendwann gedacht habe, so mit Mitte 20, ey, jetzt arbeitest du seit 6 Jahren oder sowas und verdienst Geld und so. Das musst du mal was für den Kopf tun. Habe auch echt ganz so Seminare mitgeschrieben und war auch echt gut und so. Aber habe dann irgendwann gemerkt, nach vier Semestern, ja, jetzt habe ich genug für den Kopf getan, ich würde jetzt gern wieder was fürs Portemonnaie machen.
Die Bühne ruft.
Ist mir lieber. Nee, und dann habe ich auf jeden Fall, ich hatte diese Woche das letzte Mal, hatte ich das wirklich im Studium, habe ich eine geschichtliche Begebenheit gelesen, die mich so fasziniert hat, wo ich mich so für interessiert habe, dass ich angefangen habe, Bücher rauszusuchen, die es auch nicht mehr zu kaufen gibt. Also alte Bücher, Antiquariatsbücher. Und die bestellt habe, die jetzt so in Einzelbestellungen. Und ich hätte es mir gewünscht, das überall anders zu bestellen als bei Amazon. Leider gab es die wirklich nur in Amazon. Ein Buch kommt sogar aus England dafür her. Ich werde, wenn ich mich da eingelesen habe, da ausführlicher drüber sprechen. Da kann ich noch nicht so viel von verraten. Es handelt sich um eine Sache, die zwischen 1600 und 1850 passiert ist. und von der ich glaube, dass sie unglaubliche Auswirkungen hat auf die deutsche Kultur und auf das, was ich beruflich mache. So viel dazu, nur als kleinen Teaser. Ich werde mich da wirklich ein, und dann werde ich einmal so gut vorbereitet sein wie du, wenn du was liest. Weil, das muss man jetzt vielleicht mal sagen, Olli ist wirklich ein Leseratte und ich finde das echt ein bisschen auch süß, dass du so ein Buch liest über so ein geiles Sachbuch.
Ich habe davor, das habe ich dir auch gezeigt, das Sachbuch gelesen von Gustav Seibt, und zwar Goethe und Napoleon, eine historische Begegnung, dass sich im Oktober 1808 Goethe und Napoleon in Erfurt begegnet sind, zu einem großen langen Dialog, der hier so halbwegs wiedergegeben wird. Auch ein umfangreiches Buch. Es passiert einfach, umso älter du wirst, umso länger du auf der Welt bist, umso mehr interessierst du dich für Geschichte. Das ist, glaube ich, ein natürlicher Prozess, der irgendwie stattfindet.
Vielen Dank für die vielen Botschaften bei Instagram. Das Wort Berry Rich ist, glaube ich, eingeführt in die deutsche Sprache. Und es ist vielen Leuten aufgefallen und wir kriegen von vielen Leuten Fotos zugeschickt aus dem Supermarkt. Es ist wirklich obszön, diese kleinen Schälchen für 5 €, die einen Tag später schon komplett verdorben sind. Das ist das ultimative, absolute Luxusessen. Das kannst du eigentlich nur auf dem Weg vom Supermarkt nach Hause essen. Nur dann hast du die Frische irgendwie, die es eigentlich braucht. Und es ist immer obszön teuer. Und man kann,
außer bei Aldi, da gibt's gerade Heidelbeeren für 1,29.
Aber Heidelbeeren zählen nicht so richtig. Ich meine eigentlich auch Brombeeren und Himbeeren und Erdbeeren in der Saison, wenn es eigentlich keine Erdbeeren gibt. Ja. Also Berry Rich sind viele Leute, einige haben sich auch geoutet, mir gegenüber zumindest, dass sie Berry Rich sind und ab und zu Beeren kaufen, obwohl es völlig unvernünftig ist. Entschuldigung. Ich hab einen Song für die Feeding Bumsi Liste. Das möchte ich jetzt heute mal machen.
Auch.
Und zwar habe ich diese Woche, was ist denn hier los? Und zwar habe ich diese Woche einen Film gesehen, den ich auch allen sehr empfehlen möchte. Der ist mir schon immer in die Timeline gespielt worden. Den gibt's bei Netflix. Hugh Jackman spielt die Hauptrolle. Michelle Williams ist mit dabei. Und zwar der Film heißt The Greatest Showman. Und es ist ein Musical. Mit Zac Efron und Hugh Jackman und Michelle Williams.
Aber für deine Zielgruppe, für dich und deine Zielgruppe.
Ja, aber es ist ein Song, es ist ein Film, der die wahre Geschichte des Zirkusgründers P.T. Barnum erzählt, der in New York einen stationären Zirkus aufgemacht hat und der sein Leben lang strebte nach Anerkennung der Unterhaltungs- oder Kunstwelt und sie natürlich nie bekommen hat, weil Zirkus was Niederes ist. Die Geschichte wird so ein bisschen kitschig erzählt, als er hat dann den Zirkus so als Asyl für Leute, die irgendwie so Outcasts sind, weil eine Frau mit Bart und irgendwie siamesische Zwillinge, das ist wahrscheinlich historisch nicht ganz korrekt, aber es war trotzdem irgendwie eine rührende neue Erzählung. Der ist dann später mit diesem Zirkus auch auf große Amerikareise gegangen, das haben sie so ein bisschen ausgelassen. Ist ein ganz, ganz toller Film, den man vor allem toll mit der Familie gucken kann. Und ich muss sagen, es gibt diese TikTok-Challenge, dass Leute erstes Mal Greatest Showman gucken, man tanzt so ein bisschen mit, zweites Mal Greatest Showman gucken, man kann ein bisschen den Text mitsingen, beim dritten Mal ist man selber the Greatest Showman. Es ist wirklich wahr, das ist ein ganz, ganz toller Film, unglaublich liebevoll inszeniert und macht Spaß zu gucken. Es ist so ein bisschen so wie eine Theatervorführung, nur vom Fernseher, und wer so ein bisschen Theater vermisst, für den ist das vielleicht was. Man kann es mit der Familie gucken, ist ein wirklich guter Familienfilm, ganz toll, nicht zu viel, nicht zu wenig, ist wunderbar inszeniert, teilweise filmisch, dass ich frage, wie haben sie das denn jetzt gemacht und so. Hugh Jackman ist halt nicht der Mega-Sänger, aber trotzdem möchte ich einfach mal den, welchen Song nehme ich denn? Ich nehme zwei Songs, dann kann nichts schief gehen. Und zwar hätte ich gerne von The Greatest Showman aus dem Original-Soundtrack The Greatest Show und A Million Dreams. Einen noch und dann noch Never Enough. Und ich finde, die CD, muss ich jetzt auch mal sagen, bei Spotify, wo irgendwelche Greatest Artists nochmal den Soundtrack von The Greatest Showman covern, finde ich lame. Sorry, ey.
Wird jetzt schon wieder gecovert?
Nein, ist ja der Trend. Du hast ein Musical, das ist bei Hamilton auch so. Ja, und dann werden die Songs von irgendwie die Roots spielenden Hamilton Soundtrack, werden nachgespielt und neu interpretiert von so echten Popkünstlern. Es klingt gesanglich immer besser als von den Schauspielern, aber irgendwie springt der Funke nicht über. Und lass uns gleich nochmal nach der Pause, da wollte ich mit dir mal drüber reden, warum ich eigentlich Musik so spannend finde, bei der mich der Text berührt und du aber auch abschalten kannst, wenn der Text scheiße ist. Das ist mir nämlich aufgefallen.
Nee, wenn der Text scheiße ist, abschalten geht nicht mehr so gut. Kommt immer.
Nein, aber du kannst zum Beispiel, du erträgst es besser, wenn ein Song musikalisch, technisch anspruchsvoll ist, das zu hören und der Text dann ist egal und ich... Bei mir springt der Funke immer über, ohne Witz. Also ich kann mir ein Farbe-Album kann ich mir anhören, weil ich mich so freue, wie sprachlich genau der ist. Und musikalisch ist wahrscheinlich uninteressant und erinnert an Theater-AG und so und nervt dich wahrscheinlich. Aber ich freue mich einfach, wenn Leute sich Mühe geben, einen guten Text zu schreiben.
Sie hat eine gute Platte gemacht mit Sophie Hunger auch zusammen, wo sie in ihrer Mutter, also Schweizerdütsch irgendwie singen. Aber ich wollte auch was auf die Fidi und Bumsi-Liste packen. Ich glaube, wir haben ihn vorletzte Woche erst drauf gehabt, Danger Dan, der auch in deiner Sendung war. Der hat ja nicht nur einen neuen Song gemacht, sondern zwei. Und der zweite...
Das ist das Album hat er gemacht, noch, Entschuldigung.
Ist das Album schon draußen?
Ich glaube noch nicht, nee.
Ich glaube noch nicht, aber der zweite Song, Lauf davon, eine Huldigung und auch eine Anlehnung an Randy Newman, Sail Away, also ganz eindeutig. Trotzdem, ich finde, ein fantastischer Text, der mich total berührt hat, habe ich jetzt erst entdeckt, nachdem ich natürlich den ersten Song, der da rausgekommen ist, der so für Furore gesorgt hat, den ich zwar gut finde, aber der hier, der geht mir richtig ans Herz. Deswegen möchte ich Danger Dan mit Lauf davon auf alle Fälle auch noch auf die Fiddy und Bumsi-Liste packen. Und dann haben NOFX eine Punkband, die ich in den 90ern vergöttert habe, die ich das erste Mal 1990 zur Rip-Tour im Störtebeker in der Hafenstraße gesehen habe mit irgendwie 100 anderen Leuten und danach verfolgt habe über viele Jahre weg. Irgendwann habe ich so ein bisschen, hat es mich nicht mehr so richtig interessiert, aber die neue Platte holt mich total ab und The Big Drag ist ein Mega-Opener von der neuen NOFX und den packe ich auch noch auf die Fiddy und Bumsi-Liste. Habt ihr wieder gute neue Musik zum Hören, finde ich jedenfalls. Danger Dan, NOFX und die Musical-Geschichten von Jan.
Ich merk das schon, wie du immer versuchst, mich runterzuputzen musikalisch. Aber
du sagst doch immer, die Leute finden das gut, wenn wir beide zu einem Thema beide verschiedene Meinungen haben und so.
Ja, gut. Wir sind gleich wieder dabei, Fest und Flauschig.
Übrigens noch ganz kurz, Klabüster, ne? Einer meint, wir müssen Energy Drink rausbauen, ein Zuhörer, Klabüster. Das wäre der Fest und Flauschig
Klabüster. Mit Doppel-O, Klabüster.
Mit Doppel-O, gar nicht schlecht.
Ja, erzähl ich gleich, wer sich gemeldet hat nach der letzten Sendung bei uns. Dann können wir noch ein paar Sachen, auf dem Zettel, wir müssen noch ein paar Business-Sachen besprechen. Das machen wir auch noch in der gläsernen Sendung hier vor aller Leute Augen und blamieren uns damit. Zuverlässig seit 10 Jahren, fast. Und
zuverlässig, eure Cringe Sis Boy.
Bis gleich bei Spotify, hier bei Fest und Flauschig. Wir sind gleich wieder da.
Bis gleich. Wo ist hier, wo ist the latest shit? Na, wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Ich sehe so ein paar Prints, ein paar Poster, aber das ist es doch nicht. Bauhaus, was soll das denn? Die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr. Ich kann mich noch daran nicht mehr erlabern. Das muss doch weitergehen. Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Das ist alles so eine Komfortzone.
Fest und Flauschig.
Was? Sind wir ins Wort gefallen?
Das ist mega unprofessionell. Wir machen jetzt die Musik aus. Mega unprofessionell. Wie schlechte Radiomoderation.
Das passiert uns selten aber.
Ja, normalerweise lassen wir uns immer gegenseitig einen Vortritt. Wie wir so wie so zwei Zahnräder inzwischen ineinander greifen. Weißt du noch, die ersten Jahre haben wir wie im Zweikanalton moderiert. Einer links, einer rechts, immer gleichzeitig. Inzwischen nehmen wir sowas wie Rücksicht. Das gibt's doch gar nicht. Das kann man nur, wenn man wirklich lange übt miteinander.
Inzwischen machen wir das so lange, dass ich tatsächlich irgendwann demnächst mir meine Sendung von 2012 anhören will.
Mach das lieber nicht.
Einfach nur mal zu wissen. Nee. Es gibt nur zwei Sachen können, erschreckende Erkenntnisse können kommen. Die erste erschreckende Erkenntnis, wir labern immer nur die gleiche Scheiße. Die zweite Erkenntnis, Gott, waren wir damals dumm. Oder? Die dritte Erkenntnis, ja, Zeiten ändern sich. Keine Ahnung. Ja, auf alle Fälle, ich glaube nicht, dass es was Positives mit sich bringt. Aber nee. Ganz ehrlich, ich habe es noch nie gemacht und ich weiß auch, dass du das noch nie gemacht hast, richtig. Weil wir beide nicht so eine Typen sind.
Ich habe das noch nie gemacht. Und ist es manchmal schon so, dass wir eine Sendung aufnehmen und ich denke dann schon eine Woche später, wenn ich die Sendung von letzter Woche mir anhöre, dass exakt das gleiche, was du gerade gesagt hast. War eine andere Zeit, mein Gott, waren wir dumm, peinlich, wie unangenehm. Würde ich heute nicht mehr sagen. Das denke ich manchmal schon 7 Tage später.
Ja, denke ich manchmal auch schon eine Stunde später oder direkt. Wenn ich auf Stopp gedrückt habe. Aber mein Gott, es ist die Katharsis, die wir hier irgendwie uns ermöglicht haben mit dieser Sendung. Ich verpasse jetzt Let's Dance wegen dir, weil es ist Freitagabend und ich habe mir angefangen, das ein bisschen zu gucken. Muss ich dann in der Mediathek gucken?
Ich guck's nur wegen Mozzi Mabuse und Jorge González. Zwei Leute,
Jan Hofer ist ja auch ein super Typ.
Ja, aber Jorge González habe ich schon kennengelernt. Fand ich fantastisch. Habe ich einmal schon im Flugzeug gesehen. In der Sendung hatte ich ihn, glaube ich, schon zweimal. War immer mega. Mozzi Mabuse kenne ich nur übers Internet. Würde ich eines Tages gerne mal kennenlernen. Ist eine Topfrau. Mal ohne
Du Witz. Kennst sie doch gar nicht. Wir haben uns mal unterhalten. Wir waren schon mal erzählt. Noch. Im Savoy habe ich
im
sie
Savoy.
Getroffen. Wo trifft man denn auch sonst die Leute?
Immer wenn ein blutig geschlagener Comedian am Boden liegen siehst in einer Bar, ist es meistens das Savoy.
Das ist Savoy. An dem gleichen Abend war auch Richard David Precht da und hat mich ganz
Richard David Precht.
Blick hat er mich
ganz kurz. Richard David Precht schläft im Savoy und schaut andere Leute mit abschätzigem Blick an. Leute, die im Savoy schlafen, haben gar kein Recht dazu, andere Leute mit abschätzigem Blick anzuschauen.
Finde ich auch.
Aber er ist recht nicht andere Gäste im Savoy. Was denkt er denn, wer er ist, Richard David Precht?
Ja, Mann, ey. Und einmal war ich da und da habe ich Tommy Schmidt getroffen, unseren lieben Kollegen von Gemischtes Hack. Und wir haben uns unterhalten und dann kam Udo Kier noch rein, dann kam Katrin Bauerfein noch
Udo
rein.
Kier, hab ich doch schon mal erzählt, dass ich mit Udo Kier in der Sauna saß im Savoy, habe ich schon mal erzählt, oder?
Ja finde ich auch eine richtig gute Geschichte, dass du mit Udo Kier, ist einfach auch ein wirklich charismatischer Spitzentyp. Und dann saß am Nebentisch ganz alleine dieser Profiler, der damals bei Schulz und Böhmermann war mit dem Schnauzer.
Und den langen Haaren.
Ja, der immer, dann, der hat so traurig zu unserem Tisch rüber geguckt. Und da dachte ich, ich gehe mal hin und sag, hallo, ach, wie schön, dass Sie auch hier sind. Wie geht's Ihnen? Wie heißt, ich weiß nicht den Namen, der ist immer in der Bildzeitung, die Profiler-Sachen macht inzwischen. Und dann meinte er, ach so, ich habe hier einen Auftritt gehabt. Und dann meinte ich, alles klar, ich gehe mal wieder rüber an meinem Tisch. Sind Sie hier? Warten Sie auf jemanden? Er so, nee, ich bin alleine hier. Und dann dachte ich, scheiße, jetzt muss ich ihn eigentlich zu uns an den Tisch jetzt ranbitten. Da habe ich gedacht, aber jetzt, wir sind da gerade mit Udo Kier, Tommy Schmidt, Karim, jetzt ein Profiler, der mit den traurigen Augen da sitzt, das ist, da habe ich gedacht, nee, das wird jetzt, und hab gesagt, ach so, alles klar, und habe ihn dann da sitzen lassen. Da habe ich voll geschämt dafür, weil eigentlich hätte ich sagen, wollen Sie nicht rüberkommen, aber der hatte so Augen, dachte mal, ich habe zu viele tote Menschen gesehen. Das ist, es gibt diesen tollen Film The Cooler mit Alec Baldwin und diesem anderen Schauspieler von Dings hier, wie heißt der nochmal, ich vergesse seinen Namen, egal. Und der ist ein Typ, der Pech bringt. Kennst? Das ist ein toller Film, The Cooler. Der wird im Casino immer an die Tische gebracht, wo jemand eine Glückssträhne hat, weil er so unglückliche, traurige Augen hat, dass er damit alle runterzieht. Und so ein bisschen.
Wir können an dieser Stelle mal sagen, es handelt sich um Axel Petermann, einen ehemaligen Beamten der Mordkommission der Polizei Bremen, der, an die ich an dieser Stelle auch mal ganz lieb grüße, aus zum einen regionaler Verbundenheit, aber auch in gewisser Weise familiärer Verbundenheit. Die Mordkommission kenne ich ganz gut in Bremen, also die Mordkommission der 90er Jahre. Der derzeitige Chef des Bundeskriminalamts auch, ich glaube inzwischen dann irgendwann mal Leiter gewesen sogar der Mordkommission der Bremer Polizei. Axel Petermann auf jeden Fall ist der Profiler, von dem Grüße. Du sprichst.
Das war und nicht bös gemeint.
Nein,
das war
überhaupt so eine
ganz ich lieber war angesoffen am Tisch und ich dachte, der ist viel zu nüchtern, um jetzt so
ja, und vor allem hättest du wahrscheinlich Schiss gehabt, dass wenn er sich mit euch an den Tisch setzt, dass einer von 5 Gesprächsminuten rausfindet, dass einer von euch ein Serienmörder ist. Axel Petermann hat mir, als er damals in unserer Sendung war, hat mir ganz viele Sachen von der Polizei Bremen mitgebracht. Da war ich sehr gerührt. Er hat wirklich in seine alte Grabbelkiste gegriffen. So alte Aufnäher aus den 80er Jahren noch von den grünen Polizeiuniformen. Eine alte Pistole, die er nicht mehr braucht. Und so, nee, das nicht, aber so einfach so ein paar süße Polizeisachen. Das fand ich ganz nett. Liebe Grüße.
Total netter Mensch, muss man auch sagen.
Wo wir gerade dabei sind, bei Leuten, die im Staatsdienst arbeiten. Ich habe wirklich einen tollen Tipp für ein geiles YouTube-Rabbit-Hole. Ich will das jetzt, weil ich nicht weiß, unter welchen Bedingungen und wie so, aus welcher Richtung der Interviewer kommt, der dieses lange Interview geführt hat, was ich bei YouTube gefunden habe und zu dem ich jetzt wirklich ohne Witz die letzten 3 Nächte abends eingeschlafen bin und morgens immer wieder aufgewacht bin und dann wieder zurückgespult habe zu der Stelle, wo ich mich noch gerade erinnern kann, worum es ging. Und zwar gibt's bei YouTube, das ist wirklich was für dich, weil das ist die Banalität des Blöden. Gibt es ein 2,5-stündiges Interview mit Herbert Döring. Herbert Döring. Das heißt, 8 Jahre mit Hitler. Exklusive Interview. Herbert Döring erinnert sich an seine Zeit am Berghof. Herbert Döring ist geboren 1913 in Rastenburg in Ostpreußen, ist gestorben 2001, war SS-Mitglied und von 1935 bis 1943 Adolf Hitlers Hausverwalter auf dem Berghof am Obersalzberg in Berchtesgaden. Und da haben wir öfter schon mal drüber gesprochen, Hitler hat ein Drittel seiner Amtszeit auf diesem Berghof in den Bergen am Obersalzberg verbracht, also ein Drittel seiner gesamten Amtszeit. 4 Jahre war der in den Bergen.
Der Partykanzler.
Naja, eben nicht. Und in diesem 2,5-stündigen Interview erzählt dieser alte Nazi, muss man ja sagen, mit einem erstmal Akzent oder Dialekt, den es nicht mehr gibt, was mich total an meinen Opa erinnert. Der spricht fast wie mein Opa, der aus Westpreußen oder aus der Nähe von Danzig kam. Der spricht fast genauso. Und du erfährst wirklich, erstmal ist ein wahnsinnig einfacher, einfältiger Typ, der natürlich diese ganzen Verbrechen runterspielt und sich trotzdem irgendwie so eine Art von Nazi-Pragmatismus, mit dem wahrscheinlich die Bundesrepublik aufgebaut wurde, bewahrt hat. Alleine psychologisch ist das hochinteressant und vor allen Dingen sind es diese kleinen Anekdoten, die er erzählt. Und ich gebe nur eine wieder, dann kann man sich wirklich toll anhören. Der Typ war halt wirklich 8 Jahre lang jeden Tag auf dem Berghof, hat diese ganze Clique von Ribbentrop, Hitler, Bormann, also die größten Verbrecher der Menschheit ever.
Die Menschheit, ja.
Kennengelernt und zwar in intimsten Situationen. Im ersten Stock im Berghof von Adolf Hitler lebte Hitler in seinem Schlafzimmer. Das große Gästezimmer war das Codewort für das Zimmer von Eva Braun, die ja irgendwie die Öffentlichkeit gar nicht kannte, sondern nur in dem engsten Zirkel bekannt war. Und dann erzählt er die Geschichte, ja, also ich kann den Dialekt jetzt nicht nachmachen, wenn der Führer runterkam und wenn er gepfiffen hat, da wussten alle, oh, jetzt geht in Deckung, jetzt ist Alarmstufe rot. Wenn der Führer gepfiffen hat, dann war die Laune schlecht. Wenn er langsam rauskam aus seinem Zimmer morgens, spät morgens, weil er hat lang geschlafen und sich die Bilder angeguckt hat und gesummt hat, dann konnte man ihn auch mal ansprechen. Und das alleine für die vielen zwischenmenschlichen, die Banalität des Blöden. Es ist eben das Runterbrechen von so über mit verständlicherweise überhöhten, überzeichneten Jahrtausendverbrechern, ja, entfernt sie so vom Menschlichsein. Und dieses Interview ist deswegen interessant, nicht weil da irgendwas Neues drin ist, sondern menschliche Anekdoten, die Hitler und diesen unfassbar abstrakten Wahnsinnigen, den man so aus den N24-Dokus kennt, greifbar macht und auf so eine Ebene holen wie so ein verschrobener Onkel. Der, und dann wird er wirklich mit leichter Hand davon erzählt, dass wenn Hitler schlecht gelaunt war und irgendein Adjutant ihm was angetragen hat, dass er einfach mal so im Stegreif in der Telefonzelle mit einem Brötchen im Mund ein Todesurteil einfach so gesprochen hat. Einfach mal so. Just for fun. Aber auch völlig willkürlich. Erzählt dann von irgendeinem von einem Soldaten, der in Frankreich Wein beschlagnahmt hat für sich, und das ist dann innerhalb der Wehrmacht nach oben getragen worden. Hitler sollte entscheiden, ob der Typ jetzt in den Knast soll oder nicht, und Hitler sagte dann ja, wenn er den Franzosen schädigt, der soll freigesprochen werden, alles gut. Auf der anderen Seite irgendwelche Typen, die einen Mord begangen haben, hat er dann, obwohl sie eigentlich irgendwie so Zweifel an der Schuld war, sofort hinrichten lassen. Am nächsten Tag mussten die bereits erschossen sein. Und das erzählt er so im Nebensatz. Es ist wirklich völlig irre. Das, ja. Und guck dir das an, es ist wirklich, wirklich crazy.
Wie heißt der Typ nochmal?
Herbert Döring. Herbert Döring. Und auch wie dann das Trinkgeldverhalten von Van Ribbentrop, Außenminister, auch hingerichtet worden nach den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen, der dann irgendwie zu Weihnachten 500 Euro Trinkgeld für die ganze Belegschaft da spendet. Also diese Banalität und diese Gewöhnlichkeit dieser Typen, das tropft aus jeder Zeile, wie er sich auch dafür rechtfertigt, da in dieser Leibstandarte zu sein, warum der das gemacht hat, warum er da am Ende nicht mehr war, und es ist wirklich wenn man keinen Großvater hat, der das erzählt hat, einem, oder der so offen darüber gesprochen hat, ist das super interessant, weil mit diesem Mindset wurde einfach das Land, in dem wir leben, aufgebaut, und das ist irgendwie nicht richtig. Das muss man zumindest anfangen, langsam zu reflektieren. Es ist echt crazy.
Ich habe da einen großen, langen Bericht gerade drüber gelesen, dass es einfach das Problem war einfach, das ist jetzt aber auch zu viel, um das Thema kurz anzuschneiden, aber das Problem ist, dass die Aufarbeitung nie in der Mitte der Gesellschaft stattgefunden hat in Deutschland. Und dass das Problem ist, die Aufarbeitung der Nazizeit sollte nicht der Linken oder so, sondern in der Mitte der Gesellschaft ist es passiert, und da sollte es auch aufgearbeitet werden. Und dadurch, dass es niemals so stattgefunden hat, weil auch so viele Nazis nach der Nazizeit natürlich in wichtigen Positionen waren, hadern wir so lange mit diesem ganzen Thema und haben keine richtige Verarbeitung gefunden, weil es ganz klar keine Verarbeitung gibt, wenn es Nazis danach noch gibt, die natürlich normal leben. Die können das nicht verarbeiten, weil die genau aus dieser Zeit kommen. Und das ist das große Dilemma. Aber das noch kurz dazu.
Machen wir ein anderes Mal. Also ich würde wirklich wahnsinnig gerne mal, das haben wir mal, haben Ralf Kabelka und ich mal gemacht, wir haben mal so eine, für die Sendung mal so eine Dokumentation gemacht über den, das hieß Reichspark. Und da haben wir so diese Fiktion ins Fernsehen gebracht, dass irgendein Investor in Brandenburg ein Stück Land kaufen wollte und da ein Park zum Nacherleben des Nationalsozialismus für Touristen, die nach Berlin reisen. Da kann man dann einfach so, wie im Disneyland, und man kann dann alles mal erleben, wie Deutschland früher war. Mit echten Uniformen und so. Das haben wir mal 45 Minuten durchgespielt. Und das beginnt damit, dass Ralf und ich, und das hat uns immer nie einer geglaubt, die echten Fotos von unseren Nazi-Vorfahren, von denen ich weiß, ich habe mal eine Zeit lang so Familienforschung gemacht und bin echt ganz gut drin, so seit Ende der 90er Jahre weiß ich das eigentlich alles ganz gut, hatte nur einen Opa, Uropa, der bei der Wehrmacht war, und von dem habe ich dann so ein paar Fotos gezeigt. Ralfs irgendwie war, glaube ich, bei der SS, also ganz schlimm. Und ich würde mir echt wünschen, dass man da so ein bisschen dieses Tabu, dass man da mal nachfragt, und man kann das jetzt ja eigentlich alles easy rausfinden. Und die Fotos liegen bei den ganzen Omas in den Schatullen, da kann man jetzt noch nachfragen und hat so ein paar Geschichten, die man da vielleicht rausholt.
Wenn die Omas noch leben, kann man noch nachfragen.
Wenn sie nicht mehr leben, die Omas, ist es umso leichter, das mal rauszufinden. Und es ist wirklich hochinteressant, auch mit welchen Lebenslügen Familien generationenlang nach dem Krieg so umgegangen sind. Also wir waren immer im Widerstand. Machst du die Fotobox auf, siehst du da einen Opa irgendwie bei Heinrich Himmler
auf einer Stehparty. Entweder lügen oder gar nicht drüber reden. Das waren die Möglichkeiten, mit denen man das versucht hat zu verarbeiten oder stillzuschweigen.
So viele können auf jeden Fall nicht im Widerstand gewesen sein.
Also anscheinend waren es ja doch ganz viele, wenn man das jetzt den Vermutmaßungen glaubt oder den Sachen, die gesagt werden. Ja. Wo wir gerade bei Politik sind, Jan, es ist eine weitere Woche ohne Lockdown-Beschluss vergangen. Es ist so ein bisschen das Gefühl gerade, wie kommen die Stones nochmal auf Tour oder nicht? Kommt der Lockdown nochmal oder nicht? Es ist wirklich, ich weiß, wir versuchen euch mal kurz für 1,5 Stunden aus dieser tristen, depressiven Welt, die da draußen gerade herrscht, zu entführen.
Und das machen wir mit Hitler. Mit Hitler und mit Geschichten vom Berghof versuchen wir euch ein bisschen gute Laune zu machen.
versuchen wir euch genau einen kleinen Eskapismus zu ermöglichen. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass einfach jeder, also es ist ja wirklich eine Bekniung inzwischen, der eine Bitte. Ich habe auch von Christian Drosten Post gelesen, dass es nun mal wirklich einen starken Anstieg gibt bei den meisten Krankenhäusern und Ähnlichen. Es passiert einfach nicht. Und es gab verschiedene Momente. Ich war wütend, ich war alles Mögliche. Inzwischen glaube ich einfach gar nicht mehr dran, dass noch irgendwas passiert. Vielleicht sind wir das erste Land, was sagt, nee, lass mal lieber sterben als impfen. Wir geben auf, wir wollen doch nicht
mehr. Es würde zur deutschen Seele passen irgendwie auf eine Art.
Ach ja, Michel Ulbeck hat mal gesagt, er kennt kein Volk, was sich so sehr seine eigene Auslöschung wünscht wie die Deutschen. Das war damals irgendwie, glaube ich, bei Elementarteilchen in der Erstfassung auf der Rückseite. Das fand ich echt eine amtliche Aussage. Und manchmal fühle ich das auch.
Aber das ist ehrlich gesagt ein Satz, den kann man so alle 10 Jahre eigentlich einfach egal irgendwas in einer Talkshow oder im Fernsehen oder in der Zeitung sagen. Das passt eigentlich immer. Das ist ein guter Satz.
Eigentlich ist das vielleicht der Slogan für Deutschland. Also
auf diesen großen braunen Schildern, wenn man die Landesgrenze von Holland oder sowas nach Deutschland reinfährt, ist das der Slogan fürs ganze Land. Und dann haben die einzelnen Bundesländer untereinander nochmal.
Bereit zu sterben. Sie fahren jetzt über die Grenze nach Deutschland. In Klammern, bereit zu sterben.
Bereit zu sterben. Aber der DAX ist oben. Wenn wir sterben, dann mit dem DAX über 15.000 Punkten.
Ja, und ein paar Waffenfirmen bleiben auch noch auf bei uns, auf alle Fälle. Also das kann ja nicht sein. Wir müssen ja auch alle Fälle die Welt mit Waffen besorgen.
Lockdown nicht für Heckler und Koch. Genau.
Nee, für alle anderen auch. Ich habe auch noch, Jan, ich habe noch zwei kleine Themen, von denen ich dir erzählen
wollte. Ich habe die Fassung verloren, abgehakt. Barry Rich nochmal gesagt, auch nochmal. Dann möchte ich noch sagen, ganz kurz Eigenwerbung. Es ist wirklich die creepigste Eigenwerbung aller, pass auf, Achtung. Und zwar, ich habe vor einem Jahr ein Buch geschrieben. Und ich habe, kam vor einem halben Jahr raus, das Twitter-Buch. Hier, dieses.
Ja.
Dieses Twitter-Buch.
Damit hast du meiner Meinung nach Twitter auch beendet.
Ja, habe ich Twitter auch beendet. Jetzt ist aber Folgendes. Ich habe den Verlag, Kiepenheuer & Witsch, ein sehr guter Verlag. Liebe Grüße.
Ja, finde ich auch. Ganz liebe Grüße.
Ganz liebe, ja, du musst dich eben mit dem Verlag, ich würde mich jetzt nicht...
Es ist mein absoluter Lieblingsverlag. Und nur bei diesem Verlag werde ich ein Buch rausbringen.
Eines Tages. Genau. Auf jeden Fall hat der Verlag gesagt, wir wollen das Buch auch als E-Book rausbringen. Habe ich gesagt, nee, ey, der Trick ist ja gerade, Twitter auszudrucken und das nicht elektronisch zu haben. Außerdem will ich nicht, dass die Leute meine Tweets durchsuchen können. Und hab dann gesagt, okay, dann lass uns das in einem halben Jahr rausbringen. Jetzt ist das Buch als E-Book draußen. Und natürlich interessiert sich da niemand für. Also pass auf,
jetzt willst du Werbung machen.
Jetzt würde ich gerne Werbung machen dafür. Ich weiß, das ist ein bisschen weird. Ich habe 10 Jahre lang Twitter geschrieben, sehr intensiv. Ist wirklich ein schönes Zeitdokument. Das Ganze ist als ein sehr wertiges Buch rausgekommen, aber ist jetzt auch draußen als E-Book. Wer also Lust hat, Tweets, die man vor einem Jahr noch umsonst lesen konnte, in digitaler Form zensiert zum Teil. Oder auch vielleicht noch verändert, vielleicht, weiß man nicht, nochmal digital jetzt für Geld zu lesen, der kann sich dieses E-Book kaufen. Es sind ein paar geile Sachen drin tatsächlich. Also ich habe zum Beispiel Karriere von Markus Söder vorhergesagt. Ich glaube, nicht nur vorhergesagt, sondern eigentlich auch, ich habe das Gleis gebaut, auf dem Markus Söder jetzt gerade
fährt. Du bist eine mächtige Twitter-Person. Du kannst da Sachen in die richtigen Wege leiten.
Oder in die falschen. Manipulieren. Oder in die falschen. Ich glaube zum Beispiel, dass ich mit Jens Spahn, habe ich jahrelang den Puderzucker quasi ins Gesicht gepustet. Und dann habe ich glaube, ich habe ihm dieses leicht verschobene Selbstbewusstsein eingetwittert, mit dem er jetzt Deutschland mit harter Hand durch die Pandemie führt.
Mit sehr harter Hand. Schön wär's, ey.
Ja, naja, auf jeden Fall, das wollte ich mal eben kurz sagen, gibt's jetzt auf jeden Fall als E-Book und alle Einnahmen kommen einem guten Zweck zur Gute, nämlich der Jan Böhmermann Foundation für Twitter-Geschädigte.
Die es zu unterstützen gibt.
Ja.
Ich muss auch noch was erzählen. Ich war diese Woche tatsächlich beim Hausboot endlich mal.
Beim Hautarzt.
Beim Hautarzt war ich vor 3 Wochen, das weißt du, wegen meinem Altersfleck. Ja. Der Harmless.
Da habe ich übrigens total oft nachdenken müssen über diese kurze Geschichte. Kennst du das, Geschichten, die man erstmal so aufnimmt und dann nichts dabei denkt, aber 2-3 Tage später irgendwie wieder daran denken muss, wenn man selber so einen Fleck hat, wo man denkt, was ist das denn jetzt?
Ja. Das kommt alles mit der Zeit.
Okay.
Diese Woche war ich tatsächlich, Anfang der Woche nach Hamburg gefahren zum Hausboot. Weil wir von die Anfrage bekommen hatten von Klaas Häufer und seinem Team von Late Night Berlin, unser Hausboot mal zu zeigen innerhalb der Sendung.
Kenne ich nicht die Sendung. Wer ist Klaas Häufer?
Late Night Berlin, ganz lieber Kollege von dir, Klaas Häufer Umlauf. Mit dem hast du mal zusammen ein Buch geschrieben.
Sagt mir gar nichts.
Klassenfahrt. Ist egal. Auf alle Fälle habe ich mich sehr gefreut, mit Finn das Hausboot zu zeigen, so MTV Cribs-mäßig. Ich will es gar nicht groß und drastisch machen, aber ich möchte es kurz erzählen, weil ich ihm gerne zwei Songs widmen möchte und ganz lieb grüßen möchte, und zwar Tim. Tims Freundin hatte sich letzte Woche bei mir gemeldet und sie hat mir von Tim erzählt. Tim hat zwei Krebsdiagnosen und hat nicht mehr allzu lange Zeit. Und er würde so gerne unser Hausboot sehen. Also habe ich mich sofort gemeldet bei seiner Freundin, habe gesagt, hey, alles kein Problem, ich bin nächste Woche da, kommt rum. Und dann kam Tim vorbei, letzten Dienstag, mit seiner Freundin und zwei, drei Freunden von ihm. Und er ist 26 Jahre alt, hat seit er 18 ist zwei Krebsdiagnosen, Leukämie und eine andere, ich weiß es alles nicht ganz genau. Aber er hat lange dagegen gekämpft, es sieht nicht sehr gut aus. Und ich bin sehr glücklich, dass ich mit ihm diesen Dienstag auf dem Boot verbringen konnte. Er kam um 12 an und wir haben ein paar Stunden auf dem Boot abgehangen und wir haben viel gequatscht. Ich habe ihm alles gezeigt, was dieses Boot hat, unsere Minibar, die ausfährt, unseren Fernseher, und habe einfach cool. Und es ist einfach ein richtig cooler Typ. Und ich möchte ihm ganz liebe Grüße schicken und zwei Songs auf die Liste packen. Und außerdem möchte ich auch von den Leuten erzählen, die ihn hergebracht haben, und zwar der Wünschewagen. Das ist eine Organisation von Leuten, die dafür sorgen, dass Menschen ihren letzten Wunsch erfüllt bekommen. Und der Wünschewagen von der ASB, die hat eine Homepage und die könnt ihr euch mal angucken, wünschewagen.de. Und das ist wirklich eine der besten Sachen. Und diese beiden Muttis, sage ich jetzt einfach mal, die da vorbeikamen mit Tim und ihn, wir haben ihn dann rübergetragen über die Brücke und wir saßen da so rum, die waren einfach so eine Muttis, die du vielleicht nicht so irgendwo erkennen würdest, aber die machen diesen großartigen Job. Und ich fühlte mich dann so schäbig manchmal in meiner Rolle, als mit den ganzen Kram, die man so labert. Man kriegt sehr viel Demut auf einmal. Und die haben mir erzählt von den Sachen, die sie so machen. Und wenn ihr, ich weiß, es gibt viele Spendenaufrufen, aber wenn ihr vielleicht, es gibt da ein Spendenformular auf der Seite wünschewagen.de, und es ist wirklich eine Sache, die vielen Menschen sehr glückliche Momente nochmal schafft in den letzten Momenten ihres Lebens. Wenn ihr einen kleinen Euro überhaupt und da was spenden würdet, würde ich mich sehr freuen, und ich glaube, der Wünschewagen auch. Wir haben geredet, Tim und ich, der hört unsere Sendung seit Sanft und Sorgfältig. Er kennt jeden möglichen Kram, den wir gemacht haben. Er liebt die Schulz-Kowski-Sachen, die Sachen, die ich mit Joko und Klaas gemacht habe. Und dann kam irgendwann das Kamerateam und eigentlich sollte Tim gehen. Ich habe aber gesagt, ey, bleib doch einfach hier. Und dann hat er sich angeguckt, wie wir diese Live-Übertragung gemacht haben. Und nachdem er mir vorher erzählt hatte, dass er das immer liebt, wenn ich da den Verrückten gespielt habe, und so habe ich gedacht, dann fahre ich nochmal voll auf und gebe ihm genau den Olli Schulz, ProSieben Olli Schulz, den ich eigentlich nicht mehr spielen will. Und ich habe auch gedacht, warum will ich nicht mehr spielen? Wenn Leute das gut finden, mache ich das einfach. War natürlich wieder ein bisschen drüber. Naja, und wir haben da einfach eine geile Zeit zusammen gehabt. Und ich möchte ganz kurz sagen, Tim, wenn du das hörst, ich bin sehr dankbar, das meine ich ganz ehrlich, dass wir diesen Tag zusammen verbringen konnten, weil es war nicht nur für dich schön, sondern hat auch bei mir einiges gemacht. Und ich denke gerade täglich an dich, und ich möchte dir zwei Songs von Johnny Cash widmen oder beziehungsweise auf die Liste packen. Der eine Song heißt We Meet Again und der andere Song heißt Redemption Day, und die sind beide auf seinen letzten Platten drauf, und schön, dass du bei uns warst, ganz ehrlich. Und dir, Jan, soll ich ausrichten. Als er zurückgegangen ist, hat er sich umgedreht und meinte, ey, und bitte grüßte Jan Böhmermann ganz liebe Grüße aus und sage ihm, er darf nie aufhören auf Twitter, er ist der Beste auf Twitter. Das soll ich dir hiermit sagen.
Schöne Grüße an Tim, vielen Dank. Wir machen eine kleine Pause und sind gleich wieder dabei, Fest und Flauschig.
Also, wir haben den Fall, wir wollen hier friedlich quasi zum Bundeskanzleramt gehen, zu meiner Kundgebung, lassen uns bitte durch. Ansonsten können Sie mich auch gerne festnehmen, aber ich bin um 17 Uhr bei meiner Kundgebung vom Bundeskanzleramt. Also machen Sie bitte den Weg frei. Ich bin Unternehmer. Wissen Sie, wie viele Millionen Gelder ich an Steuern bezahlt habe? Dafür, dass Sie mir jetzt den Weg blocken?
Festgenommen.
Da ist ja was los.
So ist es, diese verdammte Staatsmacht. Als hätte die das Gewaltmonopol. Hier ist Fest und Flauschig. Das Labermonopol.
Das Gewaltmonopol bei Spotify.
Bei Spotify. Wir sind's, es ist der 11. April 2021, und ich habe eine Schwierigkeit, eine kleine technische Schwierigkeit, bei der du mir vielleicht weiterhelfen kannst. Und ich habe ja diesen Thermomix von Vorwerk, weil ich bin so ein kleiner Thermomix-Freak. Ich koche gern, aber noch lieber lasse ich kochen von einer Maschine, weil Maschine und kochen, das ist für mich die Extraportion Liebe, die mir fehlt bei Gerichten. Ich möchte gerne mit einem RFID-Chip an ein großes technisches Gerät, was 1200 Euro geht, kostet, rangehen, dann Piep machen, nur oben die Zutaten reintun und nur 7 Stunden später dann ein leckeres Essen genießen. Das ist meine Art zu kochen. Und ich habe mir außerdem noch, weil ich nicht genug bekomme in meiner kleinen Einzimmer-Bumsbude, meinem Loft, wo man mit der Harley mit dem Aufzug hochfahren kann in die Wohnetage, von elektronischen Geräten, habe ich mir jetzt auch noch ein Peloton-Bike gekauft. Für auch mehrere tausend Euro.
Was ist denn
ein
Peloton-Bike?
Das ist so eine Art Trimm-Dich-Bike, mit, wo man angeschrien wird per Livestream von einem Trainer, der an
Instructor,
der auf so einem Display.
Der in L.A. sitzt, irgendwo am Stand.
Genau, genau. Und ich würde mir jetzt wünschen, dass ich diese beiden Geräte miteinander verbinden kann. Vielleicht kann ich auch so eine Art Kommunikation zwischen diesen beiden Geräten herstellen über Bluetooth, dass die sich gegenseitig annähern und vielleicht gemeinsam irgendwann in der Lage sind, die Notwendigkeit von Geräten ihrer Klasse untereinander zu klären, damit ich mich damit nicht mehr gedanklich beschäftigen muss. Ich habe das Gefühl, dass uns die Industrie inzwischen jetzt im ausklingenden Spätkapitalismus anfängt, Geräte zu verkaufen, die nicht mehr, die wirklich echt Quatsch sind. Und ich würde aber keinen Bock drüber nachzudenken und würde sie gerne per Bluetooth koppeln können. Ich saß vor dem Peloton und vor dem Thermomix und dachte, das sind eigentlich zwei Geräte, die sind wie dafür gemacht, dass man die mit irgendwas miteinander verbindet. Oder dass ich auf meinem
Bike... Meinst du, dass der Thermomix dann noch schneller wird, oder was?
Ja, oder dass ich quasi mit der Geschwindigkeit des Peloton die Thermomix-Rührgeschwindigkeit auch variieren kann. Oder dass das Gerät umso mehr leckerer schmeckt, je mehr man sich Mühe auf dem Bike gibt oder so.
Ja, das ist bestimmt möglich. Da musst du noch irgend so ein Modul kaufen, mit dem du alles irgendwie verbinden kannst.
Da muss man noch einen Dongel. Ich war lange nicht mehr bei Konrad Elektronik. Ich hatte mal eine Konrad Elektronik Phase.
Hat ja auch Zusatz. Ja,
man kann aber bis dann nicht Click and Shop. Kann man da nicht reingehen und irgendwie Click and Shop mäßig?
Machst du das Click and Shop oder machst du das irgendwo anmelden, um dann in
ja, super, ich mach also Click and Shop bei Amazon.de, sag ich dir ganz ehrlich. Und
hab ich mir echt abgewöhnt, so gut es geht, Jan. Das hab ich mir seit.
Das sagst du jetzt nur, weil du willst, dass ich den Shitstorm wegen Amazon bekomme.
Nee, will ich nicht. Ich kann das aber fühlen. Ich habe am Anfang der Pandemie auch ein paar Monate einiges bestellt, gebe ich ehrlich zu. Und aber ich versuche es wirklich gerade zu vermeiden. Ich versuche, ein guter Mensch zu sein. Manchmal gelingt es mir nicht.
Aber dieses Gerät, den Vorwerk Thermomix und dieses fucking Peloton-Bike, das müsste man, da gibt's doch irgendeinen Lötleuchter draußen, der da mal ein Modul bauen, ein Steuerungsmodul mit einem Raspberry Pi dazwischen, dass man da irgendwie Scheiße mitbauen kann. Das fände ich so geil, weil diese beiden Geräte sind so wahnsinnig dermaßen sinnlos, ehrlich. Die sind so dermaßen sinnlos.
Ja?
Wenn eines Tages hier ein Meteorit einschlägt, die Menschheit stirbt aus und die nachfolgenden Zivilisationen, irgendwie eine Mischung aus Erdmännchen, Dinosaurier und Gregor Gysi, keine Ahnung, was da irgendwie genetisch zusammengeworfen wird, in mehreren Millionen Jahren irgendwie zwischen zwei Sedimentplatten einen versteinerten Thermomix findet und darauf dann Rückschlüsse auf unsere
auf die Menschheit zieht,
dann weiß ich nicht, ob das gut für uns ausgeht in der Forschung dann. Ich weiß nicht, ob wir da nicht irgendwie ein Museum bekommen, dass die Thermomix-Mix-Ära und wir. Und dann wird noch ein Peloton-Bike ausgebuddelt und dann haben wir den Hau weg im Museum. Da sind wir das Gelächter, wir machen uns zum Gespött des ganzen Museums.
Oder es sind nur noch Thermomixe da und noch ein paar Poster von Dildo King hängen überall in der Stadt, die hier in Berlin immer so zahlreich verteilt sind.
Aber Thermomix und Peloton haben auch das Potenzial von der Rechenkapazität, dass die wirklich die Revolution der Maschinen anführen. Und deswegen ist das mit dem Zusammenschließen dieser beiden Maschinen, das kann der entscheidende Dominostein sein für die Roboterrevolution. sag ich dir mal kurz, was ich diese Woche so viel zum Thema, ich bin immer, wenn ich bei Herbert Döring eingeschlafen bin, hatte ich solche Träume danach. So, ich habe noch eine Sache ganz kurz, die ich loswerden wollte. Wir haben uns diese Woche abgesprochen, das machen wir sehr selten, weil wir haben diesmal Zwillingsgucken gemacht.
Wir haben zusammen eine Doku geguckt, richtig geil.
Das wollte ich eben noch sagen, ganz kurz, bevor ich das vergesse, ob wir, weil wir jetzt so gut eingespielte Moderationspartner sind, ob wir eigentlich auch mit verbundenen Augen am Trapez gut wären?
Ich glaube ja. Also wir, ganz ehrlich, wen würde ich anrufen im Notfall, wenn es darum geht, ich brauche einen Tanzpartner oder ähnliches. Es gibt niemanden, mit dem ich mehr Zeit verbringe, eigentlich als mit dir, Jan. Es ist wirklich so. Wenn ich bei Let's Dance gefragt werde, sage ich nur mit Jan Böhmermann als Tanzpartner. Ich brauche keinen Tanzlehrer, ich hol Jan ran.
Ach so.
Ich glaube, du würdest ein ziemlich gutes Bild bei Let's Dance abgeben.
Ja, aber führe ich oder führst du? Oder wechselweise?
Du führst.
Ja. Ja, aber du hast mehr
Tanzerfahrung. Hast du mal einen Tanzkurs gemacht, ne?
Da möchte ich nicht drüber sprechen.
Mal eine meiner heimlichen Leidenschaften. Ich würde gerne gut tanzen können. Ich würde das gerne machen.
Aber ist das
ganz ehrlich, ich finde das geil, wenn Leute das beherrschen. Ich finde auch, ich habe neulich irgendwann so einen Tango-Tanz gesehen von zwei Männern, weil ich gehört habe, Tango ist eigentlich ursprünglich haben das Männer miteinander
getanzt. Ja, genau.
Ernsthaft?
Ja.
Aus Argentinien.
Katholische Priester.
Und ich habe einen Und ich habe einen Tanz gesehen, es war irgendwie so ein Facebook-Video bei irgendeiner Hochzeit oder ähnliches. Und die beiden Typen haben so krass getanzt und da haben die so Zeitlupe-mäßig dann zwischendurch so. Es war wirklich so, dass selbst ich als Typ, der jetzt gar nicht da in dieser Szene ist, sagen musste, wow, würde ich auch gerne können.
Ich würde gerne mit dir mal einen Capoeira-Kurs machen.
Das wäre sofort dabei. Wenn wir in der gleichen Stadt, würde man uns zusammen auf der Wiese sehen, in Köln, irgendwo im Stadtpark. In
so weißen Radlerhosen. Wie
Olli und Jan, wie die in weißen Anzügen Capoeira zusammen machen. Das wäre geil. Ey, das würde sich kein anderer Podcast, hätte so eine innige Chemie wie wir, wenn es von uns Paparazzi-Fotos geben würde, wie wir zusammen im Park irgendwie Yoga machen.
Und mit so ganz konzentrierten Gesichtsausdrücken und Stirnbändern. Und man sieht uns schon an, wie wir uns bewegen, dass wir das schon viele Jahre gemeinsam machen.
Genau.
Und dass die Paparazzi jetzt wirklich echt einen Money-Shot haben, weil sie das endlich sehen. Das Geile bei Capoeira ist, das wäre auch was für uns, das wäre wirklich ein Tanz für uns, weil erstmal ist es grundsätzlich, in der Standardeinstellung ist Capoeira ein Tanz. Der kann sich aber in beide Richtungen entwickeln. In einen Kampf oder in ein Liebesspiel.
Und das ist bei uns beiden ja immer eine Mischung aus beiden.
Wir fangen an, Capoeira zu tanzen. Es ist ein Tanz, schöne Musik und so. Und dann, je nachdem, wie die Stimmung ist, wie wir aufgeladen sind mit Wut und Aggression, wird es entweder ein Kampf oder ein Liebesspiel. Ist aber vielleicht öffentlich, glaube ich, uncool. Und ich glaube, in Köln darf man es gerade nicht, wegen irgendwie Hochinzidenzgebiet. In Berlin darf man es eigentlich auch nicht, aber da macht es, glaube ich, trotzdem jeder. In Berlin ist es immer alles scheißegal.
Oh, da fällt mir gerade was ein. Jemand hat mir das absolut Asozialste geschickt. Das fieseste Tier, was auf diesem Planeten rumrennt. Rackelhahn. Ein unfruchtbarer Bastard. Schaut euch das auf YouTube an, aber nur, wenn ihr wirklich harte Nerven habt. Es geht um ein Hybrid aus Auerhahn und noch so einem anderen Scheißvieh.
Der Rackelhahn.
Und der ist so aggressiv, dass er andere Hähne tötet und erst aufhört, wenn der Kopf abgerissen ist und er in den Hals gefügt. Das ist kein Witz, das ist so. Und davon gibt es eine Aufnahme auf YouTube, der Rackelhahn, ein unfruchtbarer Bastard, auch noch von einer sehr, sag ich mal, nüchternen Dokumentationsstimme gesprochen. Oh, da habe ich erstmal wirklich echt einen Stein im Magen, das war echt übel. Aber für alle Leute, die es extremer mögen, möchte ich den Rackelhahn auf YouTube, haben glaube ich schon andere Leute empfohlen, die Kommentare da unterlassen, das vermutmaßen. Trotzdem, ich habe es jetzt erst entdeckt, was für ein Schweinevieh. Und zuletzt noch eine Frage, wir haben,
ich finde das schön. Wenn jetzt die Leute durch den Algorithmus bei YouTube, durch die beiden empfohlenen YouTube-Videos, 8 Jahre auf dem Berghof mit Adolf Hitler und der Rackelhahn, wenn das jetzt 2 Videos sind, die immer nacheinander kommen, oder? Sag mal, in der YouTube-Zentrale im Silicon Valley. Sag mal ganz kurz, wisst ihr, warum immer der Führer hier, Herbert Döring und der Führer auf dem Berghof nach dem Rackelhahn kommen? Warum? Was ist da los? Ist der Algorithmus? Hat ein Marderschaden im Algorithmus?
Jan, wir haben beide uns der Maulwurf angeguckt. Eine wirklich aberwitzige Geschichte. Eine Dokumentation, die man sich auf ZDF Neo, glaube ich, angucken
kann. Nein, wir haben eine Dokumentation gesehen, die kann man sich in der ZDF Mediathek anschauen. Ist, glaube ich, noch gar nicht ausgestrahlt worden. Obwohl, wahrscheinlich bei ZDF Info. Sie heißt
2 Teile.
Der Maulwurf Undercover in Nordkorea. Und ich habe das von vielen Leuten empfohlen bekommen, tatsächlich diese Woche.
Ich auch.
Liebe Grüße an alle, die mir das geschickt haben. Es waren wirklich mehrere. Und das ist eine ganz, ganz tolle Dokumentation. Sie handelt davon, dass ein arbeitsloser Koch aus irgendwelchen nicht ganz bis zum Schluss nachvollziehbaren Motiven sich gedacht hat, das ist eine geile Idee, Nordkorea zu unterwandern und mal zu zeigen, was für ein verbrecherisches, kommunistisches Scheißregime da in Nordkorea herrscht. Und er hat sich in so einen nordkoreanischen Freundschaftsverein eingeschlichen und hat da wirklich stramm
In Dänemark. Also in Dänemark, genau. Ja, es gibt in Dänemark ungefähr 15 Leute vielleicht, die eine nordkoreische Sympathie-Splitterpartei innerhalb Dänemarks führen. Wirklich auch sehr merkwürdige Leute.
Genau, und er hat sich dann eben in dieser Organisation nach oben gearbeitet, hat alles immer dokumentiert, also auch nicht im Nachhinein gesagt, wie jetzt hier irgendwie dieser Hinrich Lürsen, der gesagt hat, ich habe mich bei der AfD eingeschlichen in Bremen, nachdem er irgendwie da nicht gewählt wurde und rausgeschmissen wurde, hat er gesagt, ein großes Undercover-Projekt. Weißt du, Lustige von Stern.tv, hast du mitbekommen?
Ja,
der hat jetzt ein Buch geschrieben, ich war undercover in der AfD. Und dann muss man Hitler, jetzt? Undercover in der NSDAP.
Genau. Nur im Zweiten Weltkrieg. Hermann Göring, ich war undercover dabei. Ich bin Gunter Wallraff.
Ich wollte nur zeigen, was alles passieren kann, wenn man einen verbrecherischen Angriffskrieg auslöst, damit die Leute was draus lernen. Ich war undercover dabei. Nee, also das ist wirklich eine Undercover-Geschichte von vorne bis hinten geplant. Immer alles auch getaped und aufgezeichnet. Zeigt so dieses...
Ich finde es merkwürdig, dass das wirklich möglich ist, in Nordkorea so viel zu filmen, dass er wirklich das geschafft hat, so viele Aufnahmen zu machen.
Naja, aber selbst nordkoreanische Hardcore-Kommunisten brauchen ja irgendwelche Leute im Westen, denen sie irgendwie so ein bisschen vertrauen. Und wem, wenn dann nicht der eigenen Organisation zur Völkerverständigung? Und der hat das so gut gemacht und ist wirklich so ein unauffälliger Typ, dass keiner da Verdacht geschöpft.
Kann man sagen, ein stoischer Skandinavier. Also wirklich, dazu musst du auch wirklich abkaltschnäuzig sein ohne Ende, um das Ding durchzuziehen. Als wir danach kurz geredet haben, hast du mir geschrieben, unverantwortlich vom Kamerateam. Sehe ich übrigens genauso.
Vom Regisseur vor allem.
Was sie mit dem Warmbier gemacht haben, dem Studenten, dem 23-Jährigen, was auch kurz besprochen wird, der ein Plakat abgerissen hat und der dann wirklich ihr gehirntot zurückgeschickt wurde, nachdem er wahrscheinlich gefoltert wurde. Und es gibt eine ganz schreckliche Aufnahme von diesem Prozess, der gemacht wurde, wo der wirklich verzweifelt ist. Das ging mir ziemlich nahe. Und da sieht man auch, was bei allem hier vielleicht kultig oder interessant, was für ein wirklich menschenverachtendes Regime auch Nordkorea ist, auch den eigenen Bevölkerung natürlich. Wenn du da nicht spurst und nicht unterwürfig bist, dann kommst du ins Gefängnis, wirst gefoltert oder stirbst tatsächlich.
Nachdem wir letztes Mal über Assassins gesprochen haben, da ging es um den Mordanschlag auf den Bruder des nordkoreanischen Diktators, ist jetzt undercover Nordkorea eben aus wirklich westlicher Perspektive jemand, der sich das anschaut und der vor allem die Netzwerke der Nordkoreaner in Westeuropa oder in der westlichen Welt aufdeckt und eben auch zeigt, wie das nordkoreanische Regime mutmaßlich mit der Macht eines Staates, das ist ja wirklich, die haben ja ein Land kann ja alles machen, dann eben verbrecherische Geschäfte macht, Rohölhandel, Hotelanlagen errichtet in Uganda angeblich zur Erholung und im Keller werden dann Drogen und Waffen zusammengeschraubt und gebaut und gebraut. Also wirklich eine ganz beeindruckende Dokumentation. Trotzdem schwingt die ganze Zeit dabei mit, finde ich. Ich will jetzt nicht zu viel davon verraten, guckt euch das gerne an in der ZDF-Mediathek, dass es eigentlich journalistisch unverantwortlich ist, den Typen da reinlaufen zu lassen, den zu exponieren, dann auch, als er dann am Ende, er hat seiner Frau nichts davon erzählt.
Ja, vor allem, wie kann man das über 8 Jahre, glaube ich, insgesamt oder so, seiner Frau verheimlichen? Habe ich mir gefragt, was für eine Beziehung ist das?
Ja, eben. Es war also wirklich ziemlich schwierig auf der persönlichen Ebene. Man hat sehr viel erfahren, Dinge, wirklich atemberaubende Dinge über die Vorgehensweise von Nordkorea und bestimmt auch anderen verbrecherischen Regimes, die mehr oder weniger ähnlich, mehr oder weniger cleverer oder nicht so clever vorgehen, um Geld zu machen und eben Böses in die Welt bringen. Das ist wirklich sehr sehenswert, aber man sollte es wirklich schauen, mit dem Hinterkopf immer daran denken, ob das jetzt schon
also
das
ethisch gedacht, okay ist. Nach der Debüt, it's no fun to hang around in North Korea, habe ich gedacht. Ja. Das ist wirklich auch, wie gesagt, es ist eine krasse Doku irgendwie gewesen. Der Typ ist aber auch wirklich irgendwie auch schon ein bisschen gehirntot, dass er das alles so... Ich frage mich, warum er es gemacht hat.
Ja, ist nicht ganz klar bis zum Schluss. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzuschauen. Und dann können wir nächste Woche...
darüber zusammen nochmal reden. Ich habe noch eine Mail bekommen. Hausaufgabe für alle, die Bock haben, irgendwo was zu twittern oder mir zu schreiben. Fand ich ganz gut. Es gibt ja momentan den Corona-Schnelltest. Und dann hat eine Hörerin geschrieben, es wäre vielleicht ganz interessant, dass es auch noch Schnelltests für andere Sachen gibt. Idiotie oder Eitelkeit. Die großen 5 Dinge, die man regelmäßig testen müsste. Gar nicht so schlecht. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt uns das.
Genau, das machen wir nächste Woche dann. Am Mittwoch bei Boomer Cringe sind wir wieder da. Eine Sendung mit vielen Höhen und Tiefen heute, Olli, muss ich sagen.
Welches von den Tiefen?
Ja, stimmt, wir hatten eigentlich kaum Tiefen. Kaum. Also bis halt diese subtile Eitelkeit und dieses heimliche...
Abkulten der eigenen Persönlichkeit.
Genau, das ist halt immer mit dabei. Ja.
Da können wir nichts mehr machen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Habt eine schöne Woche. Passt auf euch auf. Nehmt die Scheiße ernst. Bleibt stabil. Fallt nicht in so einen negativen Gedankenduktus. Und bleibt uns treu.
Habt eine schöne Woche. Bis Mittwoch. Tschüss.
Tschüss.
Weißt du, was mir letztens passiert ist, Olli?
Na?
Ich habe Schokolade gegessen und zwar so energisch, dass ich ein Stück von der Alufolie mitgegessen habe. Also richtig viel eigentlich. Und ich hab's erst gemerkt, als irgendwie, was habe ich denn im Mund? Und dann so rausgeholt und dann immer so silberne Alufolienstückchen rausgeholt aus den Zähnen. Richtig viel.
Dass du keine Amalgam-Füllung mehr hast, das zwirbelt.
Ich weiß, aber habe ich als Kind mal gehabt, aber mittlerweile gar nicht mehr. Ich hab mir Zähne von George Washington einbauen lassen.
Ich habe noch eine Amalgam-Füllung.
Zeig mal. Oh Gott. Der Silber, der Schatz am Silbersee. Da unten bei dir.
Ist ein Schwimm-Winnetou gerade drin.
So, jetzt aber.
Was machst du jetzt noch, Olli?
Aufräumen.
Ich mache jetzt die Wäsche.
Ja, ich auch. Ich auch. Wanne voll.